Guten Tag zusammen. Mein Name ist Markus. Ihr kennt mich von den anderen 28 plus eine Episode dieses Podcasts. Wir haben es geschafft, nach exakt 2 Wochen wieder zusammenzusitzen und eine neue Episode aufzunehmen. Das hat den Sommer über meistens überhaupt nicht geklappt. Jetzt sind wir voll on track und versuchen das auch weiterhin zu machen. Ich mache das natürlich nicht allein, sondern habe hier virtuell neben mir in Lemgo, nehme ich mal an, Süddänemark, den Hannes. Stimmt das? Hallo Lemgo?
Korrekt.
Cool.
Herzlich willkommen auch von mir.
Und nicht in Wiesbaden heute, sondern in Bad Kreuznach, wo das Wetter aber ähnlich gut ist. Moritz, hi.
Hallo, bewölkte Grüße aus Bad Kreuznach. Ich weiß gar nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass hier
Moment,
dass es gerade sonnig ist.
Nee.
Ja, bewölkt. Hier ist blauer Himmel, komplett.
Ist ja krass.
Mega Wetter.
Tja. So ist es hier nämlich auch. Ich habe das heute tatsächlich auch mal wieder genutzt und bin direkt eben vor dem Podcast 1 Stunde Fahrrad fahren gewesen. Warum ich genau 1 Stunde gefahren bin, das erklären wir euch nachher. Ansonsten,
ich weiß es. Du weißt es, du weißt es.
Ansonsten würde ich sagen, Podcast ab und los geht's.
Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
So,
ja.
Da sind wir.
Sehr gut.
Wie geht's euch?
Gut. Hast du eigentlich die Episodennummer? Ah, genau, hast du schon, glaube ich, gesagt.
Habe ich. Es ist 28 plus 1 haben wir. Also ist es die 0 plus 1 plus 28 ist die 29. Episode. Wir schreiben den 30. Oktober 2019. Morgen ist Halloween. Habt ihr schon was zum Verkleiden?
Ein Kostüm? Nee, das reicht, wenn ich so rausgehe.
Also.
Das ist gruselig genug.
zieh ausnahmsweise mal die Hose an, dann passt.
Da wundern sich die Leute aber.
Ja. Genau.
Nee, ich sitze aber gerade verkleidet hier.
Weil?
Ich hab noch so richtig schön klobige Five Tänzer und eine lange Hose und Knieschoner. Und Trikot, ich war eben mit meinem Kollegen Rico von EMTB News noch hier im bewölkten Wald, weil wir Fotos machen mussten von so einem Testmoped. Und weil es zeitlich alles ein bisschen knapp war, sitze ich jetzt hier in meinen Fahrradklamotten und komme mir ein bisschen doof vor, weil Knieschoner sind nicht so alltagstauglich.
Ja, so ist halt das Leben eines Redakteurs einer Mountainbike-Website.
Genau.
Ne? Gibt Schlimmeres,
ja, einfach. Ja, ich finde das auch, es ist real. Es ist eigentlich sehr real. Wir sollten immer so aufzeichnen.
Genau. Mach doch mal ein Foto davon, Moritz, und das laden wir dann in die Shownotes hoch.
Ja.
Oder lass dich fotografieren. Es tobt ja da bestimmt auch irgendwie jemand rum.
Ich sag gleich meinen Kollegen Bescheid. Den muss ich sowieso gleich mal ein Signal geben, weil mein Kaffee ist schon fast leer.
Thomas!
Und dann sollen wir mal einen neuen machen. Ich habe eben schon gesagt, hier, wenn ich die Tasse hochhalte, dann läuft die sofort zur Maschine und macht mir einen neuen. Wir haben jetzt, muss ich später erzählen, wir haben jetzt auch noch so eine Neuerwerbung, durch die man Cappuccino machen kann, was ich sehr feiere. Und da wollen wir doch gleich mal testen, ob das hinhaut. Also noch so 1-2 Minuten, dann schaue ich mal.
Habt ihr eine neue Kaffeemaschine?
Nee, so.
Dann habt ihr einen Milchaufschäumer.
Ja, willst du jetzt alles vorwegnehmen, Markus?
Okay, Entschuldigung.
Du willst ja auch nicht, dass ich sage, dass du hier 1 Stunde für deinen Winterpokal gefahren bist.
Genau, das wäre ganz schlimm. Okay, dann
Markus,
lass uns.
Markus T. Jaschen, das T steht für Time.
Genau. Lass uns mal anfangen, dass wir hier nicht so viel Zeit verplempern.
Ja, Getränke. Da sind wir doch gerade beim richtigen Stichwort schon. Markus, was trinkst du denn? Trinkst du ein After-Ride-Bier gerade?
Nein, da ich nachher, wie immer, nachher noch zu tun habe und dabei nüchtern sein muss, trinke ich jetzt nur einen Kaffee. Den habe ich mir eben gemacht, deswegen musstet ihr auch beide noch 3 Minuten warten. Ich bin schon runtergerannt, habe mir die Aeropress geschnappt und ein bisschen warmes Wasser und ja, trinke jetzt einen Kaffee. Originalbohnen aus Costa Rica haben mir meine Schwägerin und mein Schwager mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr mich hört, keine Ahnung. Aber ich habe die Tage ein geiles Bier getrunken. Nee, jetzt nehme ich was vorweg. Ich habe die Tage ein Bier getrunken. und zwar ein Ratsherrn Matrosenschluck.
Oh, das ist geil.
Oat White IPA. Und wie das ist, Hannes findet es gut. Ich sag's euch nachher. Moritz. Du hast einen Cappuccino? Nee, der ist schon leer, hast du gesagt.
Ich hatte einen Cappuccino gehabt, aber jetzt habe ich den nicht mehr. Ich kann es vorwegnehmen. Nach langem Quengeln konnte ich unseren Chef Thomas erweichen, dass er endlich einen Milchaufschäumer für unser Büro bestellt. Und jetzt können wir uns hier leckeren Cappuccino machen. Und ich habe mir eben einen zubereitet. Und zwar mit Hafermilch, Oatly Barista, Hafermilch plus Kaffee. Empfehlung, ist jetzt aber leider leer. Deswegen, Hannes, du kannst erzählen, was du trinkst. Und ich stehe mal auf und klopfe hier an die Scheibe und halte meine Tasse in die Höhe. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob ich den nächsten Kaffee bekomme.
Also ich trinke mal wieder ein Bier, allerdings auch mal wieder. Ich
klopfe wirklich an die Scheibe. So völlig aggressiv.
Sorry. Hallo, aufmachen. Ja, ich trinke einen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal drin hatten, ob du es mal getrunken hast. Also Berlo hatten wir auf jeden Fall schon mal.
Das hatte ich und du hattest es aber auch schon. Und du hattest
auch das alkoholfrei, ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe aber vorgesorgt. Also, ich habe das Berlo Naked alkoholfrei Bier erneut hier, habe aber auch gestern ein Bier getrunken. Ich verrate auch noch nicht, wie es geschmeckt hat. Und zwar ist es das Übenstoker Metalmander Summer Pale Ale. Aus Eibenstock kommt das. Oder ist sie da? Ist die Brauerei?
Metalmander. Verstehe.
Metalmander wegen dem Mandarina-Hopfen. Mhm. Aber Metalmander wäre auch schön. Ja. Haben wir schöne Filmreminiszenzen wieder. Genau. Ja, wie das ist, erfahrt ihr auch nachher.
Cool.
Ja, aber jetzt mache ich mir das alkoholfrei auf.
Genau. Was ist das, in der Flasche?
Das ist in der Flasche, ja.
Okay. Prost. Lass es dir schmecken.
Prost. Markus, weißt du, was der Hannes am Wochenende getrunken hat?
Nee.
Ich sag's dir, Red Bull Rampage.
Jetzt fehlt mir ja voll die Lachkonserve. ja, cool, Red Bull Rampage war mal wieder, einmal im Jahr.
Ja.
Habt ihr es geschaut?
Ja.
Jein. Ich habe es so, also eigentlich habe ich es nicht geschaut. Doch, geschaut habe ich es, aber ich habe es nicht gehört. Ich habe es auf dem Handy so ein bisschen nebenbei gestreamt, weil ich auf einer Familienfeier eingeladen war.
Geil.
Ja. Und da konnte ich mich jetzt schlecht ins Wohnzimmer setzen und auf dem Fernseher die Red Bull Rampage anmachen. Das wäre dann vielleicht ein bisschen unhöflich gewesen.
Nicht ohne dein Erbe zu verspielen.
Ja, aber naja, nachdem wir schon die ganze Woche lang im Rampage-Fieber waren und uns auch natürlich um die Vorberichterstattung gekümmert haben und so, musste ich da zumindest zwischendurch mal reinschauen und so gucken, was bei dem größten Freeride-Event / Spektakel des Jahres so abgeht.
Oh, Spektakel.
Und ich habe es nicht bereut.
Schönes Wort, Spektakel.
Ja. Cool. Ja. Oh, ich habe gerade noch.
Ja.
Ja, ich habe. Sorry, ich habe gerade kurz auf meinen Rechner geguckt. Rechts oben stand, dein Rechner wird in 9 Sekunden neu gestartet für ein Update. Das habe ich mal noch schnell weggeklickt. Das wäre ein bisschen doof gewesen jetzt. Ja, also er macht das morgen. Von daher sollte dem weiteren Podcast-Verlauf nicht entgegenstehen. Ja, ich habe es geguckt. Ich hatte es ja, glaube ich,
letztes Mal
im Vereinsheim bzw. im Jugendraum des TV Lemgo e.V. Das ist der Verein, bei dem wir auch unsere Mountainbike-Abteilung haben. Und das war das erste, ja, quasi das erste
MTB.
Ja, das erste Event neben unseren wöchentlichen Ausfahrten haben wir mit diesem Rampage-Gucken veranstaltet. Wir waren 13 Leute, haben uns Currywurst vom Currywerk in Lemgo liefern lassen. Praktischerweise gehört das Currywerk einem der Vereinsmitglieder, die auch in unserer Abteilung sind. Und wir hatten also eine leckere Wanne voll Currywurst, die wir uns haben munden lassen und haben
bis tief in die
Nacht Rampage geguckt.
Jetzt
danke
kommt
sehr.
Der Kaffee. Aber
wenn ihr dieses Geräusch aus dem Hintergrund gehört habt, das war der Kaffee, der mir gebracht wurde.
Sehr schön.
Vielen Dank an Sandy, der mir gerade diesen Kaffee zubereitet hat. Ich hoffe, Ich probiere erstmal.
Genau. Entscheidend, aber sag mal, das klingt ja bei euch da in Lemgo nach mehr Klüngel als bei der Kölner SPD. Also jeder mit jedem Business hier, Vereinsheim dort, das ist ja völlig krass. Aber ja.
Ich würde sagen, das ergänzt sich einfach sehr gut, denn was man dazu sagen muss, ist, wir haben ganz normal den komplett 100%igen Preis für diese Currywurst bezahlt und haben aber das Bier quasi aus unserer Vereinskasse bezahlt. Aber ja, die Currywurst haben wir tatsächlich alle so sehr bezahlt und genauso gut hat sie dann auch geschmeckt.
Ja. So, jetzt erzählt doch mal von der Rampage. Ich kann euch gleich sagen, ich habe es nicht geschaut, außer einen einzigen Lauf. Kann daher nicht viel beitragen, aber erzählt doch mal was.
mach doch mal.
Ja.
An dieser Stelle verabschieden wir Markus, der sich jetzt wieder in die Sonne setzt mit einem Spiegel unterm Kinn, während wir uns über die Rampage unterhalten. Nee, aber Markus, weißt du noch, welchen Lauf du gesehen hast?
Ja, ich kann nur den Namen nicht aussprechen. Das war der Pole, der mit dem Frontflip.
Simon Gottsiek.
Genau, ja. Den hatte ich gesehen, fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also
sehr, sehr gut.
Sah richtig gut aus.
Hat auch den,
People's Choice Award.
Ja, People's gewonnen. Choice, ja. Ja.
Zu Recht würde ich sagen, keine Ahnung, wie die anderen Läufe waren, aber würde ich unterstreichen, also hätte ich ihm auch gegeben. Ja.
Ja. Ist auch
das finde ich ja generell, das finde ich generell
oder Sechser so, ist er gewonnen.
Ja, das finde ich sowieso so geil an der Rampage. Es gibt natürlich das Podium mit den Top 3 und irgendjemand gewinnt dann am Ende auch. Das war in diesem Jahr Brandon Semenuk. Zum dritten Mal in seiner Karriere hat er die Rampage gewonnen. Aber dann gibt es noch den People's Choice Award und den Best Trick Award und den Award für die beste Trailbau-Crew.
Und den, also,
Kelly McGarry Award.
Ja.
Aber eigentlich, ich finde es immer so faszinierend. Ich habe den Eindruck, wenn da jemand ins Ziel fährt, dann ist es eigentlich auch völlig egal, ob der jetzt Erster oder Zweiter oder Zehnter oder Zwanzigster wird. Man kann wirklich diese Anspannung, die von den Fahrern nach dem geglückten Run abfällt, kann man durch die Übertragung durchspüren. Und ich glaube, den Fahren vor Ort, denen ist es eigentlich vollkommen egal, ob sie jetzt Zweiter oder Dritter oder Achter geworden sind oder was sie dann für einen Award bekommen, sondern da geht es einfach nur darum, die Linie, die sie sich zurechtgebaut haben und die Tricks, die sie sich ausgedacht haben, dass sie die irgendwie auf möglichst coole Art und Weise zeigen und alles andere ist dann sowieso nur Bonus. Hast du den Eindruck auch, Hannes?
Mir geht es da tatsächlich ähnlich. Man sieht das ist tatsächlich extrem in den Gesichtern und wie sie ihre Frauen dann umarmen, die meistens da direkt angelaufen kommen. Besonders, weil ich weiß gar nicht mehr, welcher Fahrer es war, aber ein Fahrer, der hat dann, da kam er seine Frauen und er hat die erstmal saftig aufs Hinterteil geklapst. Und die Kamera war genau dahinter und wir dachten dann so, okay, alles klar. Gut. Also das war seine Art, irgendwie diese Erleichterung, keine Ahnung. Sich da rauszuspülen, aber du merkst es wirklich extrem, wie die Leute ins Ziel kommen und man merkt dadurch auch, finde ich, dass es eben keine Übermenschen sind, sondern dass für die diese Sachen, und das hatte auch einer der Fahrer im Nachgang gesagt, so eine große Anspannung bedeuten und dass ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es wurde auch dann gefragt im Ziel, ich glaube, Brad Reeder war es, gefragt, fahrt ihr sowas jetzt auch im Training oder Tyler McCall, sogar der in Utah wohnt, fahrt ihr solche Lines dann irgendwie auch mal einfach so, wenn du jetzt schon hier wohnst, fährst du sowas und er sagte, ja, es gibt schon mal ein paar Trails, die in diese Richtung gehen, aber nicht in dieser Länge und erst recht nicht in dieser Intensität, das gibt es halt nur bei der Rampage und da fahren die sowas 4 Tage und davon ist aber ganz, ganz viel noch austesten, warten, bis der Wind wieder weniger wird, dann einzelne Segmente probieren und dass sie wirklich komplette Runs fahren, das ist so, so gering und da merkt man, was das auch für ein extremes Risiko für die Fahrer ist, das sagen dann eigentlich alle und da dann auch noch Höchstleistung zu erbringen und zu wissen, man hat nur 2 Versuche, man muss aber eigentlich bei einem abliefern bedeutet aber gleichzeitig, wenn du dich verschätzt, dann kannst du eigentlich wahrscheinlich direkt mit dem Heli weggeflogen werden. Und von daher, ich stimme dir da absolut zu, im Ziel, man sieht das extrem mit der Anspannung und man merkt es auch vor allem, wenn der zweite Run startet. Die Leute, die wissen, ich fahre oder ich bin in der Position, ich habe alles gegeben im ersten Run und es wird nicht besser. Die fahren meistens dann nicht nochmal am zweiten Run, weil sie wissen, ich riskiere, ich nehme dieses große Risiko nicht mehr in Kauf für vielleicht noch einen Punkt mehr, falls es besser werden sollte. Und allein das, dass man dann auf den zweiten Run verzichtet, zeigt, wie groß das Risiko selbst für diese Fahrer ist.
Ja, genau, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also ich habe mich dann noch so gefragt, jeder Fahrer hat zwei Runs. Angenommen, du hast nach dem ersten Lauf eine 87 da offen auf der Punktetafel stehen und du weißt aber, du bräuchtest, um zu gewinnen, eine 90. Was sollst du denn dann noch machen in deinem zweiten Run? Es ist ja nicht so, dass du noch irgendwie einen 360 einbauen kannst, sondern du hast deine Linie und hast deine Tricks, die du machst und dann noch irgendwie so, da hält ja niemand im ersten Lauf irgendwie noch was zurück, mit der Aussicht, sich dann im zweiten Lauf steigern zu können. Da sind die zweiten Läufe eher dafür da, falls man im ersten Lauf irgendwas verpatzt hat. Und ich finde es eben auch bezeichnend, dass viele Fahrer dann von vornherein sagen, nee, ich bin mit meinem ersten Lauf so zufrieden, das hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Platzierung ist dann letzten Endes auch egal. Ich bin happy damit und darum geht es für mich bei der Rampage. Das finde ich eigentlich immer cool zu sehen.
Ja, da können wir auch direkt mal Andrea Lacondeghi ansprechen, der im ersten Run auch gedacht hat, er geht auf jeden Fall jetzt Vollgas, all in. Und er ist auch in einem Wahnsinnstempo runtergekommen, hat krasse Tricks gezeigt, hat dann, ich glaube, er hat diesen einen Riesendrop dann gemacht und direkt danach kam kleiner Absatz und eigentlich war er viel zu langsam und auch zu unkontrolliert und du hast gemerkt, also in dieser Geschwindigkeit, da kannst du jetzt eigentlich hier nur runterdroppen, da kannst du nichts machen und er zieht halt gnadenlos den Backflip an und du weißt von vornherein, wir hatten das letzte Mal besprochen, ich habe mich wie in einem Videospiel gefühlt, wo es halt egal ist, wo du denkst, ach komm, hier probierst du einfach jetzt mal hier an dem Absatz, ziehst noch hier einen Backflip mit dem BMX und dann knallt sie halt volle Kanne hin und so genau so war es halt bei Andreu auch. Er ist halt, hat sich halt komplett in der Staubwolke geborsten da irgendwie, weil er wirklich nur genau den halben Backflip eigentlich geschafft hat. Und da haben wir uns echt kopfschüttelnd angeguckt. Warum? Was? Also normalerweise kann man es ja gut einschätzen. Er wollte es mit aller Macht irgendwie, aber es war vornherein klar, es funktioniert definitiv nicht. Und ja, im zweiten Run ist es nicht gerade unwilder geworden. Da hat er diesen Backflip tatsächlich gestanden, ist aber später im späteren Verlauf so schief gekommen und ich glaube nach der Landung war das direkt, da ist er so nah an so eine Klippe dran gefahren und ist dann wirklich Freeride durch die Botanik im steilsten Gelände irgendwie gedriftet, um irgendwie wieder auf die Linie zu kommen. Also wer den Run nicht gesehen hat, den muss man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Wir verlinken den. Der absolute Wahnsinn. Also Das war wirklich krass und gerade im zweiten Lauf, da war es heftig, was für Skills man dafür abrufen muss, dass man in so einem Gelände halt auch bei einer verpatzten Landung quer durch die Botanik irgendwie wieder zurückkommt, ohne da runterzufallen irgendwo.
Das fand ich auch sehr beeindruckend. lustigerweise, was du angesprochen hast mit seinem ersten Run, wo er da eine Landung verpatzt hat, da noch ungefähr eine halbe Sekunde hat bis zur nächsten Kante, wo er dann plötzlich einen Backflip runtergezogen hat, wo man beim Absprung schon gesehen hatte, ne, das wird heute nichts mehr und das würde nie was werden. Er wurde dann gefragt, so, ey, sag mal, es war jetzt eigentlich totaler Schwachsinn, was du da gemacht hast. Und er hat auch gemeint, ja, also ja, er wusste schon oben an der Absprungkante, dass er das jetzt definitiv nicht landen wird und dass es auch ein bisschen wehtun wird, aber es hätte ihm viel mehr wehgetan, wenn er es nicht versucht hätte. Also, ja.
Er hat es, glaube ich, eher so gesagt, yo man, I tried it, yo man.
Aber also ich glaube, wenn er den zweiten Run bis ins Ziel gebracht hätte, dann wäre er schon ein Podiumsanwärter gewesen. Insgesamt finde ich aber, in den letzten Jahren gab es ja immer Kontroversen, welcher Fahrer jetzt zu schlecht weggekommen ist und hier der eine hätte auf jeden Fall vier Plätze besser sein müssen und Bretton Fairclough ist zu niedrig bewertet worden. Ich finde, dieses Jahr war es insgesamt sehr, sehr stimmig. Brandon Semenuk hat für mich völlig verdient gewonnen. Auch Brad Reeder und Tom Van Steenbergen sind aus meiner Sicht zu Recht oben auf dem Podium. Schön wäre es eigentlich, wenn jeder auf dem Podium landen könnte, weil beispielsweise auch Brandon Fairclough hätte genauso ein Podium verdient gehabt. Irgendwie muss man aber die Runs bewerten. Ich fand's sehr, sehr stimmig.
Ja, ich stelle mir vor, alle bekommen die Siegerurkunde. Ja. Ihr seid alle Gewinner.
Genau, es gibt eine Teilnehmerurkunde und eine Ehrenurkunde.
Ja.
Wie früher bei den Bundesjugendspielen.
Ja, also ja, genau diese, was du angesprochen hast, das wurde ja zum geflügelten Wort früher, dass irgendjemand gerobbt wurde.
Genau.
Mit wem hast du mal angefangen?
Das war hier der von der Coastal Crew. Ich weiß nicht, ob es
ja, von der Coastal Crew
war. Norb
got dropped.
Ja.
Hashtag Norb got dropped.
Norbi.
Ja.
Norbi.
Das klingt wie ein Film mit dem sprechenden Auto irgendwie.
Mit den furchtbaren Kommentatoren so, shut the front door.
Mhm.
Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja.
Ja, also der hat damals, ich erinnere mich an den Run noch ganz gut, einen Wahnsinns-Run da runtergehämmert und wurde entsprechend, also leider schlecht bewertet. Und deswegen gab es eigentlich bei jeder Rampage irgendwen, wo die Leute gesagt haben, ah, der Run war viel besser, viel, viel geiler. Und dass er tatsächlich geiler war, spiegelt sich dann meistens immer in dem schon angesprochenen Zuschauer-Ranking wieder. Weil meistens da dann die Fahrer drin auftauchen, die einen geilen Run hatten, der aber nicht ganz so weit oben war. Und dieses Jahr fand ich es auch wirklich sehr gut. Ich glaube, dass ich hätte Brandon Fairclough auch wahnsinnig gerne auf dem Podium gesehen, weil der Run von ihm, können wir jetzt auch direkt drüber reden, war unglaublich krass. Wir wussten alle, er nimmt eine ähnliche Line wie im letzten Jahr, die komplett konträr und anders war als alle anderen Lines, denn er fuhr rechts raus. Und ist dort in der Ridge gefahren und wirklich sehr, sehr freeridig, sehr viel wilder Untergrund. Dann ist er seinen The Rock-Felsen runtergesprungen. Da gibt es übrigens eine sehr schöne, also eine genauso schöne wie auch stümperhaft gemachte Montage mit Dwayne The Rock Johnson mit dem Gesicht auf diesem Hang drauf und Brandon Fairclough springt runter. Es sieht super schlecht aus, ist auf seinem Instagram-Account zu finden, verlinken wir auch. Und das, ja, also der Run war halt unglaublich. Alle wussten, er springt wieder seinen verrückten Canyon und das war auch so ein, tatsächlich so ein Do-or-Die-Ding. Wenn du diesen Canyon nicht überspringst, dann landest du halt wirklich 30 Meter tiefer. Also es war dermaßen hoch und es durfte nicht schief gehen. Und letztes Mal ist er halt genau drüber, hat genau gepasst und dieses Mal zog er einfach einen Backflip drüber und das, also bei uns im Vereinsheim sind wirklich alle ausgerastet. Es war unfassbar und später dann noch sein No-Hand-Backflip, der da runterging und der ganze Run, der war dermaßen perfekt und da wussten wir, okay, das können sie jetzt nicht wieder mit einem, ich glaube, 8. Platz war es, glaube ich, letztes Jahr abspeisen und er ist dann auch wirklich direkt auf die 2 gefahren und ist dann halt noch auf die 4 durchgereicht worden. Aber allein für die Kreativität und für diesen Fahrstil, wie er da runtergefahren ist, ja, also das war tatsächlich, ich kann mich da relativ schlecht entscheiden, weil ich fand Samanex Run auch wahnsinnig gut, aber Fairclough war für mich definitiv das Highlight.
Ja, ja. Ich denke, so
und von daher, ja.
Ja, ich glaube, so ging es den meisten Leuten. Also viele werden sagen, Samanex hat schon verdient auch gewonnen, weil er einfach auf einem Level gefahren ist. Wenn man es schafft, bei der Rampage alle Sachen leicht aussehen zu lassen, obwohl es riesige Drops mit technischen Tricks sind, dann hat man eigentlich alles genau richtig gemacht.
Ja.
Aber der Lauf von Brandog war auch der absolute Knaller. Am schönsten fand ich eigentlich, wie er diesen Backflip über den Canyon gemacht hat. Und man hat es, glaube ich, auch in der Übertragung gesehen, wie seine beiden
Ollie Wilkins.
Sein Bauteam, also Ollie Wilkins und Ben Beacon, die auch in der Mountainbike-Szene sehr, sehr aktiv und bekannt sind. Vielleicht kurz als Hintergrund erklärt für unsere Zuhörer, die jetzt nicht ganz so viel mit der Rampage anfangen können. Jeder Fahrer darf sich zwei Leute mitnehmen und zu dritt bauen sie dann gemeinsam eine Woche lang ihre Linie. Das heißt, da schuften sie praktisch Tag und Nacht und Brandon Fairclough hat sich eben zwei gute Freunde von sich aus der Heimat eingepackt, die auch sehr, sehr gut Fahrrad fahren können und die standen eben dann beide an der Landung von dem Canyon Gap, was wirklich riesig war, und Brandon Fairclough macht halt den Backflip drüber und beide rasten völlig aus und rennen dann im Fahrer
noch hinterher.
Ja, also wirklich wie so kleine Kinder, vollkommen aus dem Häuschen. Ich glaube, Ben Deacon hatte dann sogar Tränen in den Augen, weil er sich so gefreut hat, dass und Ben Deacon ist jetzt wirklich niemand, dem man zutrauen würde, dass er vor Freude weint. Aber das waren so coole Szenen. Allein dafür, finde ich, hat sich das Zuschauen schon gelohnt.
Ja, aber was es für mich so schwierig macht, da wirklich den Fahrer auszuwählen, der für mich am besten war, es liegt einfach an den Unterschieden. Also bei Brandock hast du gesehen, er hat das Ding schon ziemlich im Griff, aber fährt einfach an jeder Stelle doch einfach sehr loose, weil es halt so sein Stil ist, und das macht es auch irgendwie cool. Und weil du weißt, er geht mit so einem Backflip No-Hand, geht er halt wirklich komplett aus seiner Komfortzone raus, an sein Limit. Er hat extra diesen Trick halt gelernt. Und
er hat diesen Trick davor zweimal in seinem Leben gemacht. Das war jetzt das dritte Mal.
Ist halt
das
krass.
Ja.
Ja. Und das ist halt,
dann halt direkt über so einen Riesensprung.
Ja. Ja, und im Unterschied dazu ist halt Brandon Semenuk, der losfährt und bei dem du weißt, wenn der irgendeine Sache macht, dann wird die auch genau so geschehen. Das weiß er auch selber. Und so fährt er auch. Und dann, er ist zum Beispiel dann eine Sache, die mich, und das muss man sich nochmal angucken, weil das so ein krasser Move ist. Ich glaube, das, also man muss es sich mehrfach angucken. Er hat in einem absolut krassen Steilhang hat er einen Backflip gezogen. Allein das war schon mal heftig. So, und normalerweise kommt dann meistens eine Landung mit einem längeren Auslauf. Und das war aber keine lange Landung, sondern es war eigentlich nur so ein sehr schiefes Podest aus Erde, das vielleicht, keine Ahnung, 6 Meter lang war oder 8, ich weiß nicht mehr genau. Und danach geht es aber direkt in den nächsten Drop. Das heißt, er musste diesen Backflip so perfekt landen, dass er sich gar nicht mehr darum Gedanken machen muss, sondern direkt halt den nächsten Drop in Angriff nehmen kann. Und das sah so geschmeidig aus. Kurz darauf fährt er auf einen Felsen zu und springt ab, überquert einen Gap, keine Ahnung, von 3-4 Metern auf diesen Felsen, manuelt diesen Felsen und springt von dort weitere 3-4 Meter in die nächste Landung. Und jeder, der schon mal mit Manual oder in den Manual irgendwo draufgesprungen ist, der weiß, was passiert, wenn das Vorderrad zu früh abtaucht. Dann geht das Vorderrad halt eigentlich genau dann runter, wenn man es gar nicht brauchen kann, und dann kannst du nichts mehr machen und fliegst gnadenlos über den Lenker. Und wir reden jetzt nicht von einem leichten Dirtbike, sondern wir reden hier von einem Track Session Doppelbrückenbike, einem großen Downhiller, mit dem man dann mal eben so ein Bunnyhop Gap Manual Ding machen kann. Also es sieht dann so spielerisch leicht aus und man vergisst, dass er mit dem dicken Downhiller da rumfährt. Und ja, also der Run ist einfach von der Perfektion her ist der komplett auf einem anderen Level gewesen.
Ja.
Also beide dringend angucken. Das waren so echt die Highlight-Runs für mich.
Mhm. Würde ich auch sagen. Ich finde auch den POV-Lauf von Carson Storch, sagen wir mal Storch, ja. Finde ich sehr beeindruckend, weil man da sieht, wie er oben am Start steht und wirklich Kante für Kante, Kurve für Kurve durchgeht, wo er wie was macht, wo er die Bremse antippt, sagt sogar den einen großen Drop, den springt er absichtlich ein bisschen zu kurz, damit sie ihm ein bisschen Schwung rausnimmt, damit er die nächste Sektion optimal erwischt. Und er hat einen riesigen 360-Drop gemacht. Ich glaube, es war ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war der größte in der Geschichte der Rampage. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil Cam Sink damals auch einen sehr, sehr großen 360-Drop vom Oakley-Sender gemacht hat.
Ja,
ist auch sowieso immer schwierig zu sagen bei der Rampage, wie groß die Sachen jetzt wirklich sind. Aber es war ein sehr, 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 sehr großer 360-Drop. Ja. Und in der GoPro-Abfahrt hörst du, wie er auf den Drop zufährt und sich dann selbst Mut zuredet. So, ja, du schaffst das, du packst das. Und er landet den Drop und macht dann noch den nächsten Trick und ist so voller Adrenalin, freut sich schon riesig, obwohl noch ein paar Sprünge vor ihm sind, jubelt einfach die ganze Zeit. Das finde ich schon sehr beeindruckend zu sehen.
Ich glaube auch, der heißt Strolch, wird der ausgesprochen.
Ja. Carsten Strolch.
Ja, Carsten Strolch. Ja. Eine Frage, die wir an der Stelle aber vielleicht noch diskutieren sollten oder auch diskutieren müssen.
Fahren wir nächstes Jahr auch mit.
Ja, genau, fahren wir nächstes Jahr auch mit. Markus, du auf deinem
Gravelbike,
du bist doch so begeistert von der Kiste, genau, die vor allem im Sand so gut funktioniert. Und da musst du auch,
perfekt
eigentlich für Utah. Ja, brauchst du niemanden, der dir das Rad hochträgt, kurbelst einfach hoch, hast ja viel Akku. Kannst du auch irgendwelche technischen schmalen Lines in Anspruch nehmen, weil die Reifen sind nicht so breit.
Ich passe da auch durch mit dem schmalen Lenker.
Du passt da auch durch.
42er kannst, Lenker, was
kannst
meinst
du? Kannst du ja die Line von Brandon Fairclough fahren, ja, durch diesen engen Shoot. Da kannst du super mit dem Rad durchfahren.
Genau. Nee, aber mal ernst, ich hätte nämlich noch eine Frage an euch, die ihr das geschaut habt dieses Jahr. Wie ist denn das? Wird das immer noch von Jahr zu Jahr krasser? Also sind die Steigerungen immer noch, so jetzt von der gefühlten Schwierigkeit am Bildschirm betrachtet, es wurde ja immer krasser und immer krasser und immer krasser und flacht sich das ab oder geht es einfach so weiter ohne Ende?
Wer? Hannes, willst du zuerst oder soll ich?
Es ist geil, dass ihr beide eine Meinung dazu habt, da freue ich mich.
Bin ich mal gespannt, was Hannes dazu sagt, weil ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Man könnte sogar sagen, ich habe mich vorbereitet. Hannes, so was geil. Sagst du dazu? Fang du mal an.
Also meine Meinung dazu ist, es stagniert, und das klingt jetzt negativer, als ich es formulieren möchte, es stagniert auf einem extrem hohen Niveau, oder es verbleibt auf einem sehr hohen Niveau seit, ich würde sagen, 3 Jahren jetzt. Es gab eine Zeit, das war die Zeit zuerst, als die Oakley-Sender-Geschichten waren mit den großen Holzbauten. Die wurde abgelöst von der Zeit mit dem riesen Canyon Gap, wo man ein Feature drin hatte, das man mitnehmen musste, wenn man gewinnen wollte. Damals wurde alles immer größer und heftiger und da hat man sich wirklich gefragt, scheiße, wann ist jetzt da das Ende oder was für krasse Verletzungen werden jetzt kommen? Und es gab natürlich auch einfach krasse Verletzungen. Das Ganze ist dann insofern hat sich etwas entspannt, indem die Red Bull-Leute an eine andere Venue gezogen sind und dann letztes Jahr nochmal an eine andere Venue gezogen sind, also ein anderes Areal, einen anderen Hang, wo man andere Möglichkeiten hatte, wo man sich erstmal wieder ein bisschen checken musste, was kann man machen, was muss man machen. Es gab aber keine vorgegebenen Sprünge mehr. Und was noch dazu kam, auch trotz der Limitierung, früher durften mehr Buddler mitmachen. Und jetzt gibt es eine Limitierung auf 2 Buddler und man hat pro Team 75 Sandsäcke zur Verfügung zum Landungsbauen. Und dieses Jahr neu war zum Beispiel auch, dass sie, oder letztes Jahr glaube ich auch schon, auf dieser Venue da unten im unteren Teil da ist auch relativ viel Viehzucht. Das heißt, die haben da vorab Möglichkeiten für jede Menge Wasserschläuche. Das heißt, die konnten dort viel besser bauen. Das finde ich, oder gehe ich davon aus, hat alles zur Sicherheit beigetragen. Denn wenn man sich die Landung beispielsweise von vor 5-6 Jahren mal anguckt mit den Landungen heute, dann sind die Landungen heute sehr steil, was erstmal sehr sehr krass aussieht, aber im Umkehrschluss dafür sorgt oder grundsätzlich dafür sorgt, dass die Fahrer nicht so heftig einschlagen in flachere Landungen. Und zudem sind sie meistens, ich betone meistens, es gibt natürlich auch Ausnahmen, sind sie meistens sehr breit und sehr lang. Das heißt, so hoch die Drops auch sind, sie sind sicherer geworden als früher. Wenn man, also früher haben sich weitaus mehr Leute in irgendwelchen Landungen zerschossen als jetzt. Von daher denke ich, es wird viel rumexperimentiert. Einerseits mit Freeride, mit hohen Drops, mit entsprechenden Tricks auf diesen Drops. Aber es wird, ich glaube, dieses höher, schneller, weiter Ding ist aktuell erstmal gestoppt und aktuell verbleibt es einfach auf einem sehr hohen Niveau und die Fahrer wissen mittlerweile eher, worauf es ankommt für die Schiedsrichter und für die Judges und versuchen es dahingehend anzupassen. Oder sie sind halt bekloppt wie Brandon Fairclough und bauen halt trotzdem komplett wahnsinnige Dinger dahin. Ja, das wäre so meine Einschätzung.
Ja, ich muss dir da eigentlich weitestgehend zustimmen. Ich finde, es ist jedes Jahr extrem beeindruckend zu sehen. Ich finde aber auch, dass es eigentlich so ein bisschen stagniert, jedenfalls was die Höhe und Weite der Drops angeht. Da glaube ich beispielsweise immer noch, dass der Oakley-Sender, der sah damals so riesig aus. Ich weiß nicht, ob da irgendein Drop drankommt, was die reinen Dimensionen angeht. Einer der Unterschiede ist, den Oakley-Sender ist halt damals den Sinn Cam Sync und Kyle Strait gesprungen oder Cam Sync hat dann 360 runtergemacht. Aber das war dann schon so das Höchste der Gefühle und mittlerweile muss man sowas eigentlich machen, um in die Top 5 zu kommen. Also Carson Storch beispielsweise, der hat einen riesigen 360-Drop gemacht und ist nicht auf dem Podium gelandet und vor ein paar Jahren hätte das noch relativ sicher ausgereicht, um zumindest unter die Top 3 zu kommen. Also insgesamt ist das Niveau schon extrem gestiegen. Aber was die reine Höhe und Weite der Drops angeht, ist, glaube ich, einfach auch ein Limit erreicht. Ich denke nicht, dass wir bei einer Rampage in 5 Jahren einen 50 Meter hohen Drop sehen werden. Die Fahrer, die riskieren da natürlich einiges, aber die sind auch nicht bescheuert.
Es gibt nicht mal mehr Punkte. Also, weil ich denke, also wenn du so einen super riesigen Drop hast, dann wird es natürlich Punkte geben, aber wie du schon sagst, das Risiko, das will, glaube ich, kein Fahrer mehr eingehen. Alle wissen so, das hat sich eingependelt bei 10, vielleicht maximal 11 Metern. Das dürfte, glaube ich, aktuell so das Krasseste oder 13 Meter vielleicht sein, was sie springen von der reinen Tiefe her. Und darüber wird es einfach sehr, sehr gefährlich.
Dann kam Bender.
Ja, dann kam Bender, aber ja, Bender steht
aber, das aber solche, nicht. Aber solche Aktionen siehst du halt heutzutage nicht mehr und das ist auch verdammt gut so. Bender hat sicherlich auch deine Daseinsberechtigung, weil er vor vielen, vielen Jahren das Freeriden auf ein komplett anderes Level gehoben hat oder Leute angetrieben hat, andere Sachen zu machen. Aber Bender ist halt damals bei seinen Drops, der ist 20 Meter tief gesprungen und es hätte auch nur ein 10 Meter Drop sein können. Der hätte sich trotzdem auf die Schnauze gelegt, weil die Sprünge einfach keine Landung hatten. Ja, das ist stimmt. Komplett sinnlos.
Also das beste Beispiel, der Jar Drop. Vergleicht mal wirklich die Landung vom Jar Drop mit einem aktuellen krass hohen Drop von der Rampage. Das sind bestimmt 10 Grad Unterschied, mindestens, oder 20 sogar. Also du landest bei den neueren Drops, landest du wirklich fast senkrecht wieder drin. Also es ist wirklich sehr, sehr steil. Und Bender ist halt wirklich dann einfach da reingekratert. Also
ja, und das dann, war, als ob der
hat die Zugstufe gesagt, hallo, ich bin auch noch da. Und dann wurde er wieder rausgekratert.
Ja, das ist, ohne ihm da jetzt was unterstellen zu wollen, wie gesagt, er hat sicherlich einiges für den Sport getan. Ich kenne ihn nicht persönlich, ist vielleicht auch ein cooler Typ, was auch immer. Aber wenn man sich die Drops heutzutage anschaut, da denkst du, der hat irgendeinen Schalter an seinem Helm und er drückt da drauf und dann ist mal der Kopf für 1-2 Minuten deaktiviert und dann kann man so eine Aktion machen. Aber das würde heutzutage kein Mensch oder zumindest kein Freeride-Profi freiwillig machen, so einen Drop mit so einer miesen Landung. Ich finde, in der Hinsicht hat sich die Rampage extrem weiterentwickelt, was ich sehr, sehr positiv finde. Man sieht super krasse, heftige Aktionen. Wir sehen es alle nur am Bildschirm. Ich glaube, wenn man vor Ort ist, boah, da klappt einem die Kinnlade so weit runter, dass man eine Woche später immer noch Staub im Mund hat. Aber die Sachen, die sind halt auch mittlerweile echt gut und vergleichsweise sicher gebaut. Man hat natürlich einen Canyon Gap, wie bei Brandon Fairclough. Da darfst du nicht zu kurz springen, aber der Kerl ist halt auch seit 20 Jahren extrem gut auf dem Mountainbike unterwegs und in der absoluten Weltspitze. Der weiß schon, was er macht. Die Landungen sind alle super. Die Lines sind, obwohl sie spektakulär sind, sind einigermaßen sicher gebaut. Ich finde, man hat es auch dieses Jahr gesehen, dass es fast keine schwerwiegenden Verletzungen gab.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht eine super positive Entwicklung, die vielleicht nicht so spektakulär zu Hause am Bildschirm ist, aber vielleicht muss man auch einfach anerkennen, dass höher, schneller, weiter hat seine Grenzen und die Sicherheit der Fahrer geht vor.
Ja, und trotzdem ist es halt super spektakulär. Also die Runs sind halt trotzdem super cool und ich persönlich bin eigentlich, ich war auch immer ganz froh, bei dem Oakley-Sender, da habe ich halt wirklich gedacht, boah, Leute, also wenn du halt siehst, Cam Sync bereitet sich vor und du weißt, er wird gleich irgendwas Bescheuertes von diesem Sender runter machen und unten, das weiß ich dann noch, als er seinen Backflip gezogen hat, steht halt seine schwangere Frau.
Ja. Ne?
Und da denkst du, boah, also das fand ich halt gerade, wenn man selber, ich bin jetzt, halt auch Vater, also das fand ich auch dieses Jahr so bezeichnend, die Leute, den, du hast ja gesehen, denen fällt so die Last im Ziel ab und das erste, was sie machen, ist, sie, also die Frau mit Kind auf dem Arm rennt zu denen hin und die umarmen sich und allein das, boah, also das finde ich halt wirklich so krass, dass dann wirklich dann die Frau mit Kind unten steht und du weißt, wenn du dich jetzt hier zerschießt, dann hast du echt ein dickes Problem.
Ja. Also die Aktion damals von Cam Sink, die ist mir auch ganz schön in Erinnerung geblieben, als er den Backflip, war glaube ich der damals größte Backflip-Drop, der jemals gesprungen wurde. Ja. Und der hat es schon vorher angekündigt, dass er es machen will. Und der hat sich extra noch von, ich glaube von seinem Rückenprotektor hat er sich D3O-Kram rausgeschnitten und oben in die Belüftungsschlitze vom Helm reingeklebt, damit der Helm noch ein bisschen sicherer ist. Und halt all solche Sachen. Und unten im Ziel steht die Frau, hochschwanger, wird bevor Cam Sink oben losfährt, wird sie gefilmt, hat schon Tränen in den Augen. Hm. Und oh, das fand ich nicht mehr cool. Das hat für mich auch einen recht faden Beigeschmack hinterlassen, weil die Rampage da irgendwie an einem Punkt angekommen war, wo es, ja, also konnte ich mich einfach null mehr mit identifizieren. Wenn es gut geht, klar, geile Aktion, coole Sache. Wenn es schief geht, dann sitzt man zu Hause am Laptop und denkt sich, boah, ja, das war jetzt irgendwie abzusehen, dass es schiefgegangen ist. Und wieso hat da niemand gesagt, ey, schau mal, lass doch einfach den Quatsch. Und da, ja, finde ich, hat sich die Rampage schon in eine sehr positive Richtung entwickelt. Die Aktionen sind immer noch krass, aber irgendwie, vielleicht sind die Fahrer auch einfach ein bisschen erwachsener geworden. Es ist irgendwie eine ganze Ecke kalkulierter. Und die Leute sagen nach dem ersten Run, nee, ich bin voll glücklich damit, wie es gelaufen ist. War jetzt super, besser kann ich nicht. Nächstes Jahr dann vielleicht mit einer anderen Linie. Aber dieses Jahr reicht es mir jetzt. Das fand ich dieses Jahr und jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren sehr positiv. Aber ist dadurch vielleicht auch nicht mehr ganz so extrem spektakulär, wie es noch vor 5 oder 8 Jahren war.
Ja, es ist halt einfach, dadurch, dass es halt ein bisschen stagniert, es ist einfach natürlich ein Event, an dem du vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen die Stellschrauben drehen musst. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, das war aber letztes Jahr ähnlich. Und wir hatten noch Glück dieses Jahr, weil das ist wirklich nur eine Stunde verzögert war, ganz am Anfang wegen Wind. Letztes Jahr gab es halt Riesenpausen oder beziehungsweise wurde sogar verschoben. Die ganze Aktion dauert halt einfach sehr lange aus logistischen Gründen. Die 5 Judges, die da bewerten, das dauert relativ lange, bis sie eine vernünftige Bewertung haben, weil die natürlich auch wissen, sie stehen unter Druck. Denn nachher wird es dann wieder, sind wieder die Leute, ja hier, die Judges haben wieder irgendwie scheiße entschieden. Das heißt, die wollen natürlich ihren Job gut machen. Dann müssen die Fahrer wieder auf den Berg, keine Ahnung, mittlerweile ist halt zwischendrin Werbung und dadurch dauert diese ganze Aktion, hat glaube ich über 5 Stunden gedauert dieses Jahr und das muss man halt erstmal durchziehen. Da bin ich sogar ganz froh, dass ich abends zu Hause vorm Fernseher sitze und nicht zum Beispiel $65 bezahlt habe, 6,5 Kilometer durch die Wüste gelaufen bin, bis ich da bin und mich dann 6 Stunden unten in den Zielbereich zu stellen. Also das ist halt...
Aber ich glaube, das ist bestimmt ein super geiles Erlebnis, wenn du da
mal natürlich, vor Ort bist. Ja, natürlich, das ist schon geil, aber...
einen Schattenplatz hast.
Ja,
da
gibt's halt nur 4 Red Bull-Schirme und das war's. Sonst ist da halt nichts.
Nochmal $65 dafür.
Also, ja. Und wie gesagt, ich habe gestern vorhin gerade nochmal nachgeguckt. Da steht dann auch, ja, also bitte bedenkt, der Platz, der ist in der Wüste. Das heißt, man muss noch 6,5 Kilometer entweder laufen oder halt mit dem Rad fahren. Also vom Parkplatz, bis du halt da bist. Und das ist schon auch krass. Also ist glaube ich, gar nicht ohne, selbst wenn du nur als Zuschauer da bist. Oder ja, das man ist halt Bernard Kerr und nimmt sich ein Auto. Ja, vielleicht gibt es dann auch schon ein paar Leute, die sich an die Aktion erinnern.
Was hat der gemacht? Ich weiß es nicht.
Ford Mustang gemietet mit Vollkasko.
Ach doch, ich kenne die Geschichte. Ja,
Video gemacht, wie sie das Auto einfach mutwillig geschrottet haben.
Völlig bescheuert.
Also don't be gentle.
Ja. Don't be gentle, it's a rental. Blöd halt nur, dass das dann rausgekommen ist.
Weil gefilmt wurde.
Ja, ich gefilmt erinnere
wurde,
mich.
Im Internet gelandet ist.
Völlig.
Und wenn du halt so ein Ding mutwillig zerstörst, dann hilft dir auch die Vollkasko nichts.
Genau, ja.
Ja, von daher, das liegt alles zum Glück in der Vergangenheit. Mittlerweile ist es finde ich eine runde Veranstaltung. Was du jetzt eben gesagt hast, dass die Übertragung 5 Stunden dauert, wie soll man es anders machen? Also
das ist,
es ist ja auch, beispielsweise beim Donald World Cup immer so eine Diskussion, von der ich auch recht viel mitbekomme. Einerseits gibt es so die Bestrebungen, das Format immer weiter zu kürzen, damit es fernsehtauglicher wird. Und früher bei Freecaster, da wurden alle 130 im Finale übertragen und Rob Warner und sein Co-Kommentator haben sich zugesoffen. Dann waren es irgendwann nur noch die Top 80, dann die Top 60. Jetzt werden nur noch die Top 30 übertragen. Es ist schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden, die einerseits sehr zuschauerkompatibel ist, andererseits aber auch für alle Parteien, die irgendwie finanziell mit drin stecken, die auch zufrieden stellt. Mich wundert es eigentlich, dass man halt immer noch diesen 5-stündigen Livestream einfach so kostenlos bekommt, weil sowas ist halt auch eine mega teure Sache. Also einfach mal eine 5 Stunden Live-Übertragung, da wurde beispielsweise in der Vergangenheit schon beim Donald World Cup gesagt, so, nee, wir nehmen das jetzt schon seit 2 Stunden auf und senden es seit 2 Stunden. Jetzt gerade Streckensperrung, aber wir müssen einfach die Übertragung abbrechen. Das war damals in Andorra, als Cam Cole schwer gestürzt ist und mit dem Helikopter abtransportiert werden musste. Musste halt Red Bull irgendwann sagen, nee, jetzt wird es zu teuer, Limit ist erreicht und wir müssen vor den Top 15 die Übertragung abbrechen. Deswegen finde ich schon so ein bisschen überraschend, dass die Red Bull Rampage komplett übertragen wird mit ihren ganzen 5 Stunden. Aber ich finde es andererseits auch gut, dass es eben komplett übertragen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist ja auch sehr mit Werbung zugepflastert. Die ganzen Awards, die haben ja mittlerweile auch dann teilweise Namen und ja, Red Bull steckt ja eh wahnsinnig viel Kohle rein. Und es ist natürlich nur einmal im Jahr. Mittlerweile sind, glaube ich, auch hier große Fernsehanstalten aus den USA, ich glaube NBC oder irgendein anderer großer Sender ist da mit an Bord, die dann auch wahrscheinlich Lizenzgebühren zahlen oder wie auch immer. Aber ja, ich wüsste auch nicht, wie man es anders macht. Vielleicht ein paar weniger Fahrer. Man merkte, oder mir ist es halt wieder aufgefallen, als ich auf die Uhr guckte, also der erste Run, also der erste Lauf von allen 19 Fahrern, glaube ich, die dann angetreten sind, 20 Fahrern, war dann durch und ich guckte auf die Uhr und es war, glaube ich, 21.30 Uhr. Und wir hatten um 19 Uhr fuhr der erste Fahrer halt los und dann ich so, boah.
Ja.
Das dauert
das gab's jetzt in der halt einfach. Das gab es in der Vergangenheit ja auch schon, dass gesagt wurde, es gibt
immer schon,
10 ja. Fahrer, die sind fürs, oder 8 Fahrer, die sind fürs Finale vorqualifiziert und dann gibt es 3 Tage vorm Finale, aber noch eine Quali für alle nicht Quali, vorqualifizierten ja. Fahrer. Und die Top 5 aus der Quali schaffen es dann auch nur ins Finale, dass insgesamt nur 12 Fahrer im Finale sind, statt 19, wie es jetzt dieses Jahr war. Aber da waren eigentlich die 5 Fahrer, die sich dann fürs Finale qualifiziert haben, letzten Endes auch die Gelackmeierten, weil sie halt tagelang ihre Line geschaufelt haben, dann sind sie die für die Quali gefahren und dann mussten sie nochmal eine andere Line schaufeln. Also da ist dann auch so viel Anspannung abgefallen, dass sie im Finale dann gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, an irgendwelche guten Leistungen anzuknüpfen. Jetzt gibt es seit diesem Jahr dieses Proving Grounds Event, wo man sich für die Rampage qualifizieren kann. Ich weiß nicht, ob das die ideale Lösung ist. Ich fand es jetzt dieses Jahr nicht schlecht, würde dir aber prinzipiell oder tendenziell zustimmen, dass es irgendwie ein bisschen viel ist mit 19 Fahrern und 5 Stunden Übertragung. Aber ja, keine Ahnung. Muss ich vielleicht einfach entwickeln. Insgesamt fand ich es aber dieses Jahr eine sehr, sehr runde Sache.
Voll, ja.
Eine Sache muss ich noch kurz fragen. Welches Rad fandet ihr am besten? Habt ihr euch die Custom Bikes angeschaut?
Ja.
Das
waren so Mörderteile dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wessen das war, aber das war eine Mischung aus keine Ahnung, so ich kann es nicht mal beschreiben, einfach so völlig geil, die Lackierung. ich muss es raussuchen.
Nee, Farbe, Doppelpunkt, völlig geil.
Kann man einfach nicht beschreiben. Ich sag's euch. Wer hat denn diese lange Kategorie-Einführung hier geschrieben? Ist ja, kommt man ja gar nicht klar. Was waren denn während ich hier mein außergewöhnlichstes Bike raussuche, welches waren denn eure Favoriten?
Also ich habe 2 Favoriten.
Ah, ich habe Brad Reader, das war mein Top.
Das ist unser Stichwort. Alter, haben uns ja komplett.
Ist das Teil geil.
Ja, da haben wir, dann erzähl du doch über das Bike, auf das wir uns scheinbar alle gerade drei einigen können.
Ja, der Brad
und
Reader,
ich hätte noch ein zweites, was ich auch gut fand.
Ich habe auch noch ein zweites. Brad Reader hat ein Track Session in einer Lackierung, die, das ist so eine Mischung aus Tarnfarben, feinen Pinselstrukturen, ja, in supergeilen Farben, also Naturfarben, irgendwie so ein bisschen grau mit drin. Und das ist nicht nur der Rahmen so lackiert, sondern Details wie die Gabelkrone, die Einstellknöpfe auf der Gabel, hinten die Narben, alles. Also das ist wirklich unfassbar geil, dieses Fahrrad. Guckt euch das an, wir haben einen Artikel dazu, den wir auch verlinken. Ich nehme an, die meisten haben den eh schon gesehen, weil der sehr, sehr beliebt war bei uns. Dieses Fahrrad, das sticht halt voll raus, finde ich. Ich habe noch einen zweiten Favoriten, würde aber jetzt erstmal jemanden von euch nochmal den Vortritt lassen.
Also mein Lieblingsrad war das von Brad Reader. Ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt. Ich glaube, die Farbe heißt geil. Nee, also Herbst. Markus, ich glaube, diese Lackierung oder diese Art der Lackierung ist so Hunter-Camo, also Camouflage für Jäger, die so, im Wald unterwegs sind.
Ja, könnte sein, ja.
Ja, also wenn du in den USA in Walmart reingehst, dann kannst du dir, glaube ich, 10 Outfits in genau diesem Style kaufen.
Ja, aber das ist so, habt ihr euch das mal angeguckt, so wie geil aufgelöst diese Lackierung ist? Also
ja,
wie fein die Details?
Das ist so aufwendig, dass es...
Ist es eine krass. Lackierung oder ist es vielleicht eine Folierung?
Aber wie kriegst du eine Folierung da überall so rum, so sauber? Guck mal zum Beispiel die Dämpferanlenkung da alles. Selbst wenn es eine Folierung wäre, die wäre so extrem aufwendig herzustellen.
Diese Aqua-Geschichte, das könnte auch sein, dass es diese, zumindest teilweise gibt es auch diese Geschichte, wenn man kann einen Rahmen in so eine Wasserfolie tauchen, taucht ihn dann unter Wasser und dann legt sich
hoch.
Der, ja genau, ja. Aber es ist schon krass,
ich glaub, das bekommst du aber nicht so
krass.
Ich glaube, das bekommst du nicht so gut hin, also
nicht an allen Stellen.
Ist dann ganz schön random, was letzten Endes rauskommt. Track hatte das dieses Jahr auch mal im Downhill World Cup, da hatten die ein Session in so einem, ich sage jetzt einfach mal weiß. Es war nicht rein weiß, sondern eher so ein bisschen so off-white, würde man, glaube ich, dazu sagen. Also ging so ganz leicht ins Cremefarben und es hatte dann so eine marmorierte Struktur. Und ich meine, sowas kommt dann raus, wenn du den, ich bin, weiß Gott, kein Lackierungsexperte, aber wenn du eben deine weiße Grundfarbe hast und es dann in so ein Bad eintauchst, dass dann, ja, dass es letztens wie eine marmorierte Optik ist, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, weil das, glaube ich, das geilste Rad ist, was ich dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Sowas kommt dann eher raus, das bei Brad Reader sah schon sehr, sehr, sehr nach lackiert oder vielleicht foliert aus.
Da darf ich einfach mal unsere Reichweite nutzen. Liebe Zuhörenden, wenn ihr wisst, wie so etwas gemacht wird, schreibt es uns in die Kommentare. Mich würde das wirklich interessieren, wie man so ein geiles Bike machen kann. Also einfach nur wie man so eine geile Lackierung machen kann. Unfassbar. Würde ich mir auch gern an mein E-Gravel-Bike.
Ja, dass sich niemand sieht, wenn du dieses Moped durch den Wald fährst.
Genau, ich habe von einem Jäger erschossen, ja toll.
Ja, nee, deswegen hast du ja die orangen Akzente dran. Also das ist auch relativ typisch für diese Jagdoutfits.
Stimmt, die haben immer Westen
in den USA. Die haben immer so Westen oder orange eingenähte Details dran, dass man das eben identifizieren kann als anderer Jäger. Und die Federelemente, also der Fox-Dämpfer und die Federgabel, geil.
Sieht einfach so geil aus, ich komme nicht drauf
klar. Ich finde es eigentlich nicht mal schön. Also ich würde mir nie ein Rad kaufen, was so aussieht. Ich würde mir auch nie Klamotten kaufen, die so aussehen. Ich würde auch mein Haus nicht so anstreichen. Aber es ist halt einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht.
Ja.
Das ist heftig.
Unglaublich, echt.
Ja. Ja. Wollen wir mal das Thema Rampage so langsam abschließen?
Können wir machen. Ich sage euch noch meinen zweiten Favoriten aus der Liste.
Ach so, ja, stimmt.
Versprochen. Und zwar,
ich auch.
Mach mal.
Ich fand noch das das Glory von Reese Wallace ziemlich geil. Das war so blau mit orangen und gelben Akzenten. Also Komplementärfarben, ja, sieht einfach geil aus. Hat auch eine schöne, ein schönes Muster in der Lackierung drin. Nicht ganz so aufwendig, aber trotzdem schönes Bike.
Aber weißt du, worum es da geht bei diesem Rad? Ich hatte es da reingeschrieben, weil ich mich das auch interessiert hat. Ich habe es nachträglich noch eingefügt. Wir haben da relativ spät die Fotos zu bekommen. Das sind so Blueprints.
Ja,
genau. Ah. Das sind Blueprints von einer von einem Flugzeug aus den 40er Jahren. Diese blaue Geschichte. Also wenn man sich da mal die Details anguckt, dann erkennt man da so Flugzeugzeichnungen von Flügeln und so weiter drauf, weil er ein großer Flugfan ist. Und das Ding auf der Seite, wo R. Wallace steht, das ist das Symbol der Canadian Owners and Pilots Association. Ja. Und was ich persönlich sehr geil finde, gerade passend zur Rampage, ist einfach das ist, glaube ich, nee, ist sogar hier jetzt im Artikel gar nicht drin, ist im Fotoalbum drin. Er hat vorne auf dem Oberrohr noch so ein Höhenmesser, was die Flugzeuge auch haben, wo man dann sieht, wie das Flugzeug sich senkt und hebt. Und das hat er auf dem Oberrohr. Und das
so ein künstlicher passt Horizont einfach, oder was?
Ja, genau. Ja. Und das passt einfach so wunderschön zur Rampage einfach auch, dass du dir vorstellst, ja, mit dem Rad fliegst du und segelst du halt ziemlich durch die Lüfte.
Ach, ist das cool. Ja,
Tatsache. Ja, das war auch...
Schönes Detail. Super. Ja, das hatte ich gar nicht gesehen im Foto. Ja, super. Ich verlinke das auch. Cool. Ja.
Ja, das war auch mein zweiter Favorit. So, wir wollten ja heute eine etwas schlankere Episode machen, weil wir ja alle noch zu tun haben.
Und sind schon wieder bei einer Stunde.
Und Moritz mich endlich aus seinen schwitzenden Knieschoner wahrscheinlich rausholt.
Oh ja, stimmt.
Das
ist total am Gammeln alles.
Ja, hier, bevor jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, die sind nicht verschwitzt. Wir waren einfach nur zum Fotos machen draußen. Die waren eher so ein wärmender Schutz vor dem harten Untergrund. Außerdem war ich auf einem E-Bike unterwegs. Und wie wir alle wissen, ist es ja sehr wie Autofahren.
Genau.
Nur im Freien.
Ja.
Nee, aber ist jetzt nicht so, dass ich hier total verschwitzt rumsitze, sonst würde ich hier nicht rumsitzen. Das wäre ekelhaft.
Apropos Schwitzen in der kalten Saison. Kommen wir zum Winterpokal, Markus.
Genau. Und da geht gleich die Frage an Moritz. Wie würdest du den Winterpokal umschreiben, wenn dich jemand fragen würde? Was ist das? Warum sollte man da mitmachen? Warum machst du noch nicht mit?
Ja. Der Winterpokal ist ein toller Online-Wettbewerb, in dem ihr all eure sportlichen Aktivitäten über die kalten Monate eintragen könnt. Natürlich Mountainbiken, aber auch Skilanglauf oder Rudergerät oder was auch immer. Es gibt verschiedene Kategorien, in denen ihr eure Aktivitäten eintragen könnt. Könnt neuerdings Fotos dazu hochladen. Ihr könnt euch in Teams zusammenschließen. Ihr könnt eure Aktivitäten eintragen. Das habe ich schon gesagt. Aber je mehr ich sage, desto professioneller klingt's. Und für jede Aktivität bekommt ihr in Abhängigkeit der Dauer und der Aktivität selbst eine Punktzahl. Und am Ende des Winters wird der König des Winterpokals geehrt. Mit Sachpreisen im Wert von bis zu 100.000 Euro.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, übrigens.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bevor du uns Hannes, hier noch weiter reinreitest.
Ja. Hannes bereitet schon mal die Gewinnerbox vor.
Ja, aber nur die Top 10. Danach sind die Gewinne noch bis 1.000 Euro.
Achso, ja. Nee, also es ist einfach eine coole Sache, die auch sehr zur Motivation beiträgt, im Winter aktiv zu bleiben, weil ihr einfach euch mit Freunden messen könnt oder mit Freunden zusammenschließen könnt und es einfach so ein bisschen den Ehrgeiz weckt, auch im Winter jetzt nicht zu sagen, ich fahre nur noch motorisiert durch die Gegend, sondern weiterhin Sport zu machen. Ist ja, gerade wenn es jetzt hier Wochenende war, Zeitumstellung, da wird es noch früher, noch dunkler. Es wird kälter, es wird regnerischer und der Winterpokal ist die perfekte Gelegenheit, um das einfach alles zu ignorieren und trotzdem 24/7 auf dem Fahrrad zu sitzen.
Ja, das ist doch eine...
Oder auf dem E-Bike, weil es gibt jetzt auch den EMTB-News-Winterpokal. Richtig. Oder auf dem Rennrad, richtig. Denn es gibt auch den Rennrad-News-Winterpokal. Habe ich das zu deiner Zufriedenheit umschrieben?
Perfekt, also wirklich besser hätte das niemand machen können. Großartig.
Doch, ja. Der Winterpokal ist powered by MacOff, eurem Lieblingsanbieter für Reinigungs- und Pflegemittel jeglicher Art. gut zu erkennen an dem pinken Design.
Deswegen. Werbung der Markennennung.
Guck's dir an. Frankie ist der Geilste.
Der MTB News Winterpokal war ja letztes Jahr schon von Makov gefeatured. Das ist dies Jahr wieder so. Und da die nicht nur Reinigungs- und Pflegematerial für Mountainbikes machen, sondern auch für Rennräder unter anderem und E-Mountainbikes, sind die beiden anderen Winterpokale auch von Makov gefeatured. Könnt ihr euch mal angucken. Da sind sogar einige Produkte verlinkt. Kann man einfach raufklicken. Vielleicht ist ja was dabei für euch. Ja, ansonsten ist der Winterpokal ja vorgestern erst gestartet, aber da sind schon wieder so ein paar Knaller-Einträge dabei. Also die Leute, die meinen das echt ernst teilweise. Da war dann irgendwann Montag nachts um drei kam der Erste irgendwie wieder rein und hat 2,5 Stunden Fahrt eingetragen. Also die sind echt teilweise Mitternacht gestartet, die Leute. Um dann den kurzen Ruhm der ersten Platzierung wenigstens für ein paar Stunden innezuhalten. Ganz, ganz großartig. Der aktuelle Führende oder die aktuelle Führende, ich weiß es nicht, Checker Jones, 67 Punkte, das sind 16 Stunden und 46 Minuten Radfahren und festhalten, das ist aus einer Aktivität eine Tour, eine Fahrradtour über 300 Kilometer. Bis heute noch Platz 1. Dann kommen wir schon die nächstfolgenden, haben wir alle schon über 50 Punkte. Also das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, wann sie das machen. Ich habe jetzt an drei Tagen jeweils was gemacht und ich bin bei 14 Punkten.
Und ich bin noch keine Tour gefahren und habe schon 12, Markus.
Ja, du hast ja mit Ansage hast du ja geschummelt. Du trägst ja dein Fitti-Zeug da ein.
Kannst du mal bitte gucken, unter was ich das Fitti-Zeug eingetragen habe?
Naja, alternative Sportart. Alternative aber Sportart. Mehrfach.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier abends vor der Xbox sitze und eine Runde?
Bitte?
Wenn ich hier abends vor der Xbox sitze und eine Runde FIFA spiele, kann ich das auch als was trage ich das ein?
Das kannst du eintragen als 14 Minuten Radfahren. Also das ist das Äquivalent.
Okay.
Gibt nämlich nur Punkte.
Oder 29 Minuten alternative Sportarten ist auch.
Ich glaub, also E-Sports ist noch nicht aufgenommen.
Nein. Du sollst ja schwitzen.
Ja, aber du kannst gerne mal du könntest gerne eine Diskussion anstoßen. Das sind immer sehr beliebt, diese Diskussionen im Winterpokal, was erlaubt ist, was wodurch drüber steht. Ja. Die Leute, die sind da sehr, sehr dran.
Vor allem auch regelmäßig seit Jahren jetzt, ne? Zum Beginn des Winterpokals, die Diskussionen sind eigentlich immer die gleichen. Die Vorschläge sind immer die gleichen. Aber wir, vielleicht nochmal an der Stelle, wir haben nicht vor, die Bewertungsregeln irgendwie zu ändern, auch wenn das vielleicht hier und da angebracht wäre. Mir würden da auch Beispiele einfallen, aber wenn wir das machen würden, hätten wir jetzt über 10 Jahre Vergleichbarkeit der Daten, die wir da irgendwie aufgeben würden. Und das fände ich persönlich relativ schade und das überwiegt es halt.
Es geht ja auch nicht um Gewinnen und Verlieren, es geht ja wirklich um diese. Es geht eigentlich nur um Motivation. Es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, auch wenn es viele halt so sehen. Wenn du willst, du kannst auch es ist theoretisch und auch praktisch möglich, gecheatete Sachen einzutragen, sich das selber nochmal irgendwie hinzubügeln. Aber wer das halt macht, der hat die eigentliche Idee vom Winterpokal nie verstanden. Darauf kommt es nicht an. Mit Strava haben wir das zum Beispiel mittlerweile noch etwas vergleichbarer noch gemacht, etwas einfacher. Das Einzige, was mir auffällt tatsächlich, Markus, im Vergleich zu vor einigen Jahren, als Strava das erste Mal zum Beispiel mit an Bord war, dass es direkt eintragen konntest und es ein Strava-Ranking gibt, dass die Leute extrem gegen Strava waren und gesagt haben, das ist halt völlig blödsinnig. Und mittlerweile hat sich das eigentlich umgedreht und die Leute sagen, eigentlich finden wir das mit den Strava-Einträgen sehr gut und viele wollen nur noch Strava-Einträge. Das ist mir aufgefallen, dass sich das ganz gut gewandelt hat. Ich persönlich finde es super praktisch, über Strava das einzutragen. Wer es noch nicht gemacht hat, normalerweise musste man immer einfach Punkte eintragen und dann im besten Fall seine Kilometer und wie lange man gefahren ist. Und über Strava, es gibt da so eine Schnittstelle, muss man sich einmal über Strava autorisieren. Dann kann man das Ganze im Winterpokal eintragen und dann übernimmt er alles direkt von Strava genau die Zeit, weil werden in Punkte umgerechnet, man muss nichts mehr tun. Und zur besseren Vergleichbarkeit können alle, die es interessiert, auf diese Strava-Fahrt jeweils auch zugreifen und gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Genau, und selbst das kann man ja nicht kontrollieren. Also es macht halt gar keinen Sinn, irgendwie was aus einem aus einem Ranking von einer vierstelligen Zahl von Leuten rauslesen zu wollen. Jeder fährt auch anders, jeder hat so ganz andere Ideen davon, was der Winterpokal für ihn ist, wie wichtig das ist. Am ehesten kann man sich noch in einem Team oder in einer Gruppe vergleichen, wenn man jetzt irgendwie mit einem Winterpokal-Team an den Start geht, bis zu 5 Leute. Das ist auch das, was bei uns immer hier, Hannes, bei uns im Team, wir sind ja nur auch schon seit, weiß ich nicht wie viel Jahren, immer in einem Team. So intern, da kann man sich so richtig geil anstacheln und sich motivieren zum Fahren. Das funktioniert auch super für mich im Einzelranking. Ja. Keine Ahnung, ich bin irgendwo auf Platz 800 oder so. Das ist völlig, schlussendlich völlig unerheblich. Aber so innerhalb des Teams, da hat man 5 Leute und da sieht man schon sehr genau, wo man steht und ist dann auch motiviert, da mal irgendwie den einen oder anderen Platz gut zu machen oder zumindest gleich zu ziehen oder nicht komplett abzuhängen in der Liste der Leute. Dafür ist es eigentlich geil. Was es jetzt auch noch neu gibt, eigentlich schon seit dem letzten Jahr, aber dies Jahr hat es ein bisschen an Zuspruch bekommen, und zwar die Gruppen. Das ist so ähnlich wie Teams. Die Einschränkung bei den Teams ist, man kann nur in einem Team Mitglied sein. Ein Team hat maximal 5 Mitglieder und das war's. Und die Teams müssen auch feststehen bis zu 2 Wochen nach dem Start des Winterpokals. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. Und die Gruppen sind ein Feature, was ein bisschen, das ein bisschen erweitert, ein bisschen zugänglicher macht. Man kann in mehreren Gruppen sein. Die Gruppen sind nicht auf 5 Mitglieder beschränkt. Also können auch 100 Leute drin sein. Gibt es bei Rennrad News so eine, ich glaube, mit dem Rad zur Arbeit Gruppe. Da sind, keine Ahnung, zig Mitglieder drin. Da sind ein paar Einschränkungen von den Teams nicht mehr vorhanden. Und das macht es attraktiv. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Vielleicht ist da was dabei. Man kann jetzt, eine lokale Gruppe bilden, Winterpokal Berlin oder was es so gibt. So ähnlich wie bei Strava, wie heißen sie dort? Heißen es auch Teams? Clubs heißen sie dort. Die Strava Clubs, ja. So ähnlich funktioniert das auch. Es gibt dann auch ein Ranking innerhalb der Gruppe, aber es gibt kein Ranking mehr über alle Gruppen, weil das macht keinen Sinn, da die Anzahl der Mitglieder ja nicht beschränkt ist und man auch selbst in mehreren Gruppen sein kann. Das wäre halt nicht sinnvoll machbar. Aber wie gesagt, für Clubs und so ist das oder für Vereine eine super Sache. Hat der TV Lemgo eigentlich eine Gruppe?
Noch nicht, müsste man eigentlich mal eintragen.
Wäre ja mal eine, ich werde mir gleich mal den Namen sichern hier. Guckt es euch an, Winterpokal, es geht los. Auch die neue Funktion mit den Fotos wird recht gut angenommen. Da sind ein paar schöne Fotos schon hochgeladen worden. Ganz interessant.
Ist auch ein schönere Optik jetzt mittlerweile. Also es ist eine schöne Optik jetzt auch innerhalb der Teams.
Ja,
finde ich auch ganz cool jetzt gelöst.
Ein paar Sachen haben wir da mal dran gedreht. Also
und sag mal, Markus, gibst du dann die userbezogenen Daten immer noch direkt an die Krankenkassen weiter?
Genau, oder nur im Falle. Genau, wenn dann jemand auf die Schnauze fällt, dann fragt die Krankenkasse, wie denn das genau passiert wäre.
Ja, oder du hast ja eben gesagt, wir können das seit 10 Jahren vergleichbar machen. Also kannst du jetzt auch hier schön der Peter, der ja mit 30 noch topfit war und jetzt ist er Ende 30.
Ein komplettes Wrack, weil er sich im Forum
die ganze Zeit Hälfte der Punkte im Winterpokal und dann wird er halt mal schön hochgestuft, ne?
Ja, weil er die ganze Zeit im Forum am Diskutieren ist über die Regeln des Winterpokals. Hat keine Zeit mehr zum Fahren. Ja, genau. Nee, ja. Die Daten bleiben natürlich da. Wir geben keine Daten raus. Machen wir generell nicht. Als
MTB
als
News Winterpokal powered by AOK.
Ja. Ich hatte das ja mal, ich hatte mir mal die Bänder gerissen beim Basketball und dann kam dann irgendwann auch ein Brief von der Krankenkasse und die wollten dann wissen, wie denn das ungefähr genau passiert wäre.
Echt?
Ja, keine Ahnung, was da der Grund war, aber wollten die wissen, wollten die genau beschrieben haben. Keine Ahnung, kam danach
und nichts passiert?
Mehr. Na, Basketball umgeknickt, hat's geknirscht und dann waren die Bänder durch im Sprunggelenk, die Außenbänder.
Mir ist mal beim Basketball ein Basketball geplatzt, das war krass.
In der Hand, oder was?
Nee, beim Prellen.
Doch, er hat es zusammengequetscht.
Ja,
oder,
genau.
Oder beim Dank.
Ja, die
Dank ist ja
Beschaffenheit des Balls hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich ihn halt kaputt gemacht. Nee, das war tatsächlich in der Schule. Hatten wir im Sportunterricht Basketball und jeder hat sich so einen Basketball aus dem Basketball Aufbewahrungskorb genommen. Und wir sollten halt so, ja, einfach sinnlos durch die Gegend prellen. Und ich habe mich schon gewundert, dass
und
der
Ball so... Und du so, ja, yeah, geil, sinnlos, das kann ich.
Ja, nee, der war halt so leicht eiförmig schon.
Ja.
Und dann habe ich noch so 3-4 Mal aufgeprellt und auf einmal tut's einen Schlag. Und ich bin echt so gefühlt 20 in der Realität, wahrscheinlich eher so 0,2 Meter nach hinten geflogen. Und dann ist einfach dieser Basketball geplatzt. Und da ist ja schon ein bisschen Druck drauf, so.
Ja, krass.
Ja.
Ja.
Krass. Und dann gab's Ärger und du musstest einen neuen Ball kaufen.
Nee, dann habe ich die Schule verklagt.
Ja.
Nee, weder noch.
Krasse Sache, habe ich aber auch noch nicht gehört, dass das irgendwie so ein Basketball, da wünscht man sich auch nicht. Wahnsinn. Ja. Cool. So.
Ja, zum Thema Basketball habe ich gleich auch noch was, aber in einer anderen Kategorie. Apropos Kategorie, wir sollten mal in die nächste Kategorie switchen, denn mittlerweile sind wir über eine Stunde. Wir haben noch was. Wir haben einen Biker der Woche. Ich habe da tollkühn mal was eingetragen.
Biker der Episode heißt es, haben wir mal festgelegt.
In der Biker der Episode. Ich habe den jetzt einfach mal festgelegt, ohne dass wir uns vorab abgesprochen hätten. Für mich ist es einfach Brandon Fairclough, der kam mir als erster in den Sinn, weil einfach dieser Run bei der Rampage von ihm so badass war und dieser Backflip darüber, auch der Grund, warum er den Backflip machen wollte, hat er dann ganz einfach so gesagt, ja, also ich wollte einfach ein Foto sehen von unten so aus dem Canyon, wie ich im Backflip darüber fliege. Das war die Motivation.
Wie geil ist das denn?
Und das finde ich einfach eine sehr geile Motivation, weil ich das als Fotograf komplett nachvollziehen kann, dass das geil wird. Und die Fotos gibt es auch. Da könnt ihr in unserer Final-Foto-Story nachschauen. Da gibt es, ich glaube, mindestens 2 von diesen Flip-Bildern, wo er im Flip über diesen Canyon völlig wahnsinnig drüber fliegt. Und deswegen ist es für mich einfach der Biker der Woche, weil nicht nur der Fahrstil geil ist, sondern auch einfach diese Attitüde. Ich will was ganz anderes machen und es wird trotzdem genauso geil und ich fahre halt damit nach vorne. Und das war so eine sehr geile Rampage-Freeride Definition, was er da abgeliefert hat.
Ich habe es nicht gesehen, aber ich würde es unterschreiben.
Und ich habe den ersten Lauf von ihm verpasst. Hab dann wie gebannt auf mein Handy geschaut. Meine Mama saß neben mir, die ist ein sehr großer Fan von Brandon Fairclough. Ja, wir wollten uns dann beide den zweiten Run anschauen.
Und dann ist er oben losgefahren.
Dann ist er oben losgefahren und biegt auf seinen The Rock Felsen ab. Und bleibt auf einmal oben stehen. Und ich so, hä? Und dann fängt er an, Liegestützen zu machen. Stellte sich dann raus, die hat er für Jordy Lunn gemacht. Jordy Lunn ist leider vor kurzem auf tragische Art und Weise verstorben, was auch die Atmosphäre bei dieser Rampage recht stark geprägt hat, weil er ein im Fahrerfeld extrem beliebter Fahrer war, der Einfluss auf viele Fahrer, auf viele Nachwuchsfahrer hatte, der immer eine sehr positive Ausstrahlung hatte, immer verrückte Sachen gemacht hat, aber irgendwie so ja, recht stark involviert war und der hat wohl immer andere Leute und Fahrer aufgefordert, hier, mach mal 30 Push-Ups und Brandon Fairclough hat sich halt in seinem Final-Run von der Rampage oben auf den Stein gestellt und für Jordy Lunn die Liegestütze gemacht. Andere Fahrer haben es auch gemacht, Graham Agassiz zum Beispiel hat im Ziel dann direkt die Push-Ups für Jordy gemacht. Im Highlights-Video gibt es auch zu sehen, wie die ganzen Zuschauer simultan Push-Ups machen. Also das fand ich einfach Brandon eine sehr, Simmerdag sehr...
Auch.
Ja, Brandon Simmerdag auch. Fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Geste zu einem sehr traurigen Vorfall. Aber umso mehr, finde ich, hat das Brandon Fairclough verdient, der Mountainbiker dieser Episode zu werden.
Dann haben wir es.
Wunderschön.
Ja.
Wie war denn
wir haben noch
Getränke?
Nee, wir haben noch was.
Nee. Ach so. Was wir uns gekauft haben?
Wir haben noch, oder ja, noch und Empfehlungen.
Ach so.
Ja. Genau.
Ja,
ich habe mir was gekauft. Ich habe meine Apple Watch 3 verkauft und eine Apple Watch 5 gekauft. Das war die mit Abstand größte Investition der letzten Monate und bisher bin ich ja zufrieden.
Lass mich raten, das war das, was du in der letzten Episode angesprochen hattest, aber dann nicht ausgeführt hast.
Ja.
Ja, alles klar. Und
Apple Watch 5.
Taugt das Ding?
Ich finde sie wirklich gut. Also sie ist besser als die Apple Watch 3, sie kann diverse Sachen mehr, sie ist ein bisschen größer. Alles irgendwie Feinheiten, aber doch durchaus maßgebliche Feinheiten, die noch besser machen. Aber es bleibt natürlich ein Luxusspielzeug fürs Handgelenk, aber ich finde sie gut und ich bin sehr zufrieden damit, ja.
Was kostet denn so ein Teil heutzutage? Entschuldigung,
hast du, ja, ich wollte dir gerade verschiedene Fragen dazu stellen. Sorry. Hast du Aluminiumgehäuse und Sportarmband oder hast du Edelstahlgehäuse und Sportloop?
Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Ich habe die günstigste von allen.
Okay, also hast
die
nicht,
nur 469 Euro kostet.
Ja, hast nicht Edelstahlgehäuse, Gold und Sportloop ab 749 Euro?
Nee, auch kein Keramik. Das kannst du dir auch bestellen, alternativ. Mit irgendwelchen. Nee, also tatsächlich die ganz günstige. Die Armbänder sind eh wurscht. Die gibt es auch für, wenn man sich andere kaufen will, da gibt es alle, die optisch genauso aussehen und sogar ganz okay funktionieren. Habe ich teilweise auch schon ausprobiert, für 6, 7 Euro im Internet zu bestellen oder irgendwelche Plattformen. Die funktionieren auch ganz gut, aber ich habe aktuell, sie ist nicht modifiziert, ich habe sie genau so, ja.
Okay.
Die günstigste. Aber die hält auch, das weiß ich jetzt von der Dreier, da war bis zum Schluss eigentlich kein einziger Kratzer drauf am Gehäuse oder sonst wo. Also die ist schon okay von der Qualität.
Mhm.
Ja.
Gut. Ja.
So. Markus.
Fertig.
Ey, jetzt ist ja Moritz wohl erstmal dran, oder?
Oder Moritz. Ja, aber ja. Markus, du kennst mich doch.
Alles klar.
Wir machen das doch jetzt seit vielen, vielen Jahren hier.
Ja, ja, du hast ja vollkommen recht.
Nee, also ich schaue gerade nochmal. Ich habe gerade extra sogar meine Kreditkartenabrechnung geöffnet. Aber ich könnte jetzt so Sachen vortragen wie hier, 24. Oktober, Rewe Bad Kreuznach, 8,94 Euro.
Okay, dann.
Dann hat heute, vorgemerkter Umsatz von Apple, 11,99 ist, glaube ich, mein Netflix-Abo.
Zu deinem Rewe, hebt dir den gut auf, diesen Auszug, weil das wird einer der letzten sein, die in diesem Rewe gemacht wurden, da in Kreuznach.
Ja.
Der ist ja bald weg, habe ich gehört, der Rewe um die Ecke.
Ja.
Ja, deswegen, das hat irgendwann mal Raritäten.
Rewe um die Ecke ist in Wiesbaden.
Ach so, okay. Der ist noch eine Weile,
sagst du, ja. Ja, der bleibt noch eine Weile da und der ist jetzt kein super duper Laden, aber auf jeden Fall eine ganze Ecke besser als der Rewe hier in Bad Kreuznach.
So durch dieser Rewe, ne?
Ja, unglaublich. Ja.
Ich finde den auch so krass, ey. Ja. Aber die bauen ja gerade einen neuen, der wird ungleich geiler, wenn auch ein bisschen weiter weg ist, ja.
Ja, braucht
uns
man dann
auch ein neuer Rewe tatsächlich.
Rewe ist irgendwie überall, ist ganz krass, diese Firma. Also das ist wahrscheinlich so die größte Supermarktkette irgendwie in Deutschland, könnte man denken.
Denke auch.
Ja, na, also es war nichts Außergewöhnliches bei dir, Moritz. Irgendwie neues Objektiv, neue Kamera, ausnahmsweise mal neues Auto oder so. Alles entspannt.
Nee, habe ich auch noch. muss jetzt mal zur Inspektion.
Ja.
Nö, ansonsten. Nee. Wunschlos glücklich.
So, Markus.
Falls jemand Vorschläge hat. Ach so, ich hatte das letzte Mal gesagt, dass ich überlege, ob ich mir ein Gravelbike kaufe. Jetzt war ich Gravelbike fahren und ich bin zum Schluss gekommen, dass das ja totaler Schwachsinn ist. Oh. Also so ein Quatsch.
Das ist natürlich eine provokante These.
Ja. Also mal im Ernst, wer das gut findet, der, das kann man doch nicht gut finden.
Ich find's geil.
Ich
find's richtig geil.
Bist du doof?
Ja.
Nein, können wir uns gerne bei Gelegenheit nochmal drüber unterhalten, auch im Podcast.
Ja, lass uns doch wir können ein paar Highlights eigentlich aus dieser lustigen Fahrt, was wir dort überhaupt gemacht haben,
machen wir in der nächsten Folge. Ach ja, in der nächsten
Folge. Okay. Ja.
Dann freut euch auf die nächste Folge, da gibt's so einen geilen Tourenbericht.
Ja, und jetzt, Markus, bevor diese Liste an allem möglichen Scheiß, den du gerade einträgst, noch länger wird, jetzt mach endlich, bevor du noch 10 Sachen mehr einträgst.
Du hast es gerade live gesehen oder nicht getippt habe.
Ja, voll, das fängt ja, die wird immer länger und größer.
Ey,
Batterie, wird, mach einfach.
Ich habe mir gekauft drei Dinge, also eigentlich waren es mehr, aber drei möchte ich erwähnen. Das erste, 10 Stück 9 Volt Batterien für Rauchmelder. Ich lag so letztens im Bett und schlaf so irgendwann nachts und plötzlich geht ein Rauchmelder bei uns los Der war im unteren Stockwerk, wir pennen oben. Und Alter, war das Ding laut. Ich stand im Bett, das ist so unfassbar laut. Ich bin erstmal runtergerannt, hab erstmal versucht, das Ding zu orten, weil es wirklich ist überall gleich laut. Und dann stellte sich raus, es war nichts, zum Glück. Der hat einfach so einen Alarm gemacht und ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Normalerweise
getrollt.
Melden die sich ja mit so einem nervigen, aber nicht allzu lauten Piepen, wenn die Batterie leer ist. Und ich hätte jetzt auch nichts weiter drauf gegeben. Aber das Gleiche gab es vor ein paar Wochen schon mal mit einem anderen Rauchmelder, der auch einfach losging. Da waren wir gerade nicht zu Hause. Da rief dann unser Nachbar an und hey, hier irgendwie, da bei euch piept's. Und was auch sehr krass ist, war, er hat's gehört von draußen und die Fenster waren geschlossen und wir haben hier Fenster mit, weiß nicht, Lärmschutz Klasse 3 oder sowas, also so über dem Standard und trotzdem hat man's draußen gehört. Das heißt, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich vermute mal, dass es irgendwie doch mit den Batterien zu tun hat. Ich werde die jetzt alle mal mit Druckluft ein bisschen säubern, vielleicht ist auch einfach Staub vor diesen Sensoren und dann kriegen die alle eine neue Batterie und dann hoffe ich, dass ich auch zukünftig wieder durchschlafen kann. Die zweite Sache, die super praktisch ist jetzt auch passend zum Winter, und zwar ein Funktionsunterhemd von Craft, das heißt Essential Warm Turtleneck. Und wie der Name das schon andeutet, hat das Ding einen eingebauten Rollkragen. Ist relativ dick, also sehr angenehm auf der Haut, schön kuschelig warm. Und durch diesen Rollkragen spart man sich jetzt bei den Temperaturen zumindest noch dieses das Buff, was man sich sonst um den Hals legt. Super praktisches Teil. Der Bonus bei dem Teil war hinten auf der Verpackung, da stand dann so in verschiedenen Sprachen aufgedruckt, was es denn ist. Da stand so Englisch die Beschreibung, dann in Schwedisch die Beschreibung. Craft kommt ja aus Schweden, soweit ich weiß. Und ab Deutsch, es war der dritte Punkt, stand dann nur noch wörtlich Lorem Ipsum drauf, dieser Standard Testtext, Blindtext. Völlig geil. Haben sie irgendwie Spaß gemacht oder haben es einfach vergessen, weil es schnell in die Produktion musste. Sehr lustig. Und die dritte Sache, die ich mir gekauft habe, wo ich über mich selbst erstaunt war, ist ein neuer Fahrradcomputer. Ich hatte die letzten 4,5 Jahre einen Garmin Edge 520. Der war jetzt zum Schluss tatsächlich durch. Die Batterie hielt nicht mehr. Ich habe dem auf der Tour, über die wir nächstes Mal reden, die ging, keine Ahnung, wie lange waren wir unterwegs, 6,5 Stunden oder so. Ich musste den zweimal länger zwischendurch aufladen. was echt krass ist, weil anfangs hatte der so locker 14, 15 Stunden gehalten. Das heißt, die Batterie ist einfach durch, eine Lithium-Batterie. Die haben halt nur eine begrenzte Anzahl von Zyklen. Wenn es kalt ist, ist das noch besonders blöd für die. Und da kam eben irgendwie alles zusammen. Und das war nicht mehr haltbar, dieser Zustand. Ja, und außerdem war der auch so vom User-Interface so, war langsam. Die Tasten sind übelst schwer zu drücken. Also man hat sich da echt die Finger gebrochen. Das hat er aber irgendwie von Anfang an schon gehabt, diese Macke. Und für mich stand eigentlich fest, ich kaufe mir nicht nochmal ein Garmin Edge. So hatte ich eigentlich mit abgeschlossen. Und dann wollte ich mir einen Wahoo kaufen, diesen Element Bolt, und ja, hatte den Element ja auch schon mal im Test bei MTB News und fand den eigentlich ganz geil, aber ich habe mich so ein bisschen umgehört und manche Leute hatten dann doch so ihre negativen Punkte an dem Ding und dann habe ich gesagt, pass auf, ich versuch's jetzt mit diesem Garmin Edge 530 nochmal, das ist der Nachfolger von dem 520er, der kam glaube ich letztes Jahr jetzt raus. Hab den bestellt und siehe da, das war eine gute Entscheidung. Das Ding ist, obwohl er nur eine erhöhte Zahl hinten hat, wo man denkt, das ist vielleicht nur ein Stück Evolution, ist das ein komplett anderes Gerät und ist wirklich viel, viel geiler. Und jetzt werde ich wahrscheinlich die nächsten 4,5 Jahre dann auch nochmal bei Garmin bleiben. Genau, das war dann schon alles, was ich hier erwähnen wollte, was ich mir gekauft habe. Und damit kommen wir zu.
Haben wir noch? Moment. Was? Ich habe noch was. Ich habe eine Empfehlung noch.
Ja.
Denn die ist mir brandheiß eingefallen, denn wir hatten ja vorhin über Basketball gesprochen. Und ich habe mir ein Buch gekauft, denn ich war früher auch Basketballer, habe sehr viel gespielt, ein bisschen im Verein und hab dann irgendwann aber zugunsten von Handball, weil Handball ja viel, viel entspannter ist, habe ich Basketball irgendwann aufgegeben, aber bin immer noch großer Fan und habe auch die die Karriere von Dirk Nowitzki in der NBA ziemlich aufmerksam verfolgt über die letzten Jahre. Und dieses Jahr hat er ja seinen Rücktritt bekannt gegeben nach unfassbar vielen Jahren in Dallas. Und der Autor Thomas Plätzinger hat ein Buch geschrieben, das heißt The Great Nowitzki. Und es ist ein mega gutes Buch geworden. Und das ist selbst für Leute interessant, denke ich, die mit Basketball gar nichts am Hut haben, aber generell Sport interessiert sind. Toll geschrieben. Er beleuchtet sowohl die Karriere als auch viele einzelne Episoden. Der Autor war sehr viel mit Dirk Nowitzki unterwegs zusammen und das möchte ich sehr gerne empfehlen. Und wer dann noch Bock hat auf mehr, der kann sich auf Netflix die Doku dazu angucken. Nicht zum Buch, aber zur Karriere von Dirk Nowitzki, die heißt Der perfekte Wurf. Die werden wir auch verlinken natürlich, die Sachen, und es lohnt sich beides sehr. Also wer Sport interessiert ist und Lust auf ein spannendes, interessantes Buch hat über einen wirklich außergewöhnlichen Sportler, der sollte The Great Nowitzki lesen.
Alles klar. Wird verlinkt in den Shownotes. Dirk Nowitzki, ja, das ist krass. Also der ist wirklich so unfassbar, ne? Wie lange der... Vor allen Dingen immer auf dem Niveau, auf so einem hohen Niveau, dass er in der NBA da irgendwas reißen konnte. Seit wie lange hat er denn? Ja. 20 Jahre?
19 Jahre, glaube ich. Ja, das ist krass. Und er hat über 30.000 Punkte gemacht. Das haben nur 5 andere Basketballer in der Geschichte der NBA vorher gemacht. Das heißt, er ist ja der sechstbeste Scorer aller Zeiten. Das kommt da auch nochmal sehr stark raus in dem Buch. Der ist wirklich unfassbar und wird in Deutschland er in erster Linie ja als Schauspieler aus der ING Diba-Werbung wahrgenommen.
Ja.
Und in den USA hat er wirklich ein komplett anderes Standing. Das ist, ich habe letztens gelesen, dass in Dallas gibt es jetzt entweder Nowitzki Drive oder eine Nowitzki Road, wurde eine Straße umbenannt jetzt für ihn. Cool. Und das gab es wohl in der Stadt oder generell in Amerika ganz selten bis nie, dass noch während der Lebzeiten irgendeine Straße nach jemand benannt wird. Nowitzki hat es jetzt halt in Dallas, weil der ist halt in Dallas so ein Heiliger mittlerweile. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich ein sehr empfehlendes Buch, und wer nicht so viel Zeit hat, der sollte sich den Film angucken, der dauert halt 1,5 Stunden. Auch sehr gut, Der perfekte Wurf. Cool. Ja, und damit wären wir schon bei unserer Biersommelier-Kategorie.
Wie war's?
Ja, wie war denn der Cappuccino?
Gut, hat Sven die ganze Arbeit geleistet in Kombination mit unserem Milchaufschäumer. An dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank an Thomas für diesen wunderbaren Milchaufschäumer, der...
Jetzt hast du ihm so doll gedankt, jetzt kriegt er morgen noch einen zweiten, was zu sehen.
Ja, also ich glaube, ab sofort komme ich jeden Tag ins Büro.
Geil, das war der Trick.
Und mache mir die ganze Zeit mit Milchschaum. Ah, sonst nichts.
Darf ich mal vielleicht fragen, was, das, ist ja. das, was ist denn das für ein Modell? Hast du das zu Nee, aber ich habe tatsächlich letztens auch einen gekauft. Ich mache mir normalerweise den Schaum mit der Dampflanze an der Maschine. Das ist aber manchmal, gerade wenn du Besuch hast und irgendwie viermal Kaffee machen musst, dann dauert das echt lange.
Ja.
Und für diese Einsatzzwecke haben wir uns jetzt auch mal so einen Milchaufschäumer gekauft von Severin. Der hat eine abnehmbare Kanne und innen drin dieses Rührteil wird per Magnetfeld angetrieben. Das ist irgendwie nicht fest verbunden. Du kannst das Ding rausnehmen, in die Mikrowelle, in die Geschirrspülmaschine stellen, und das ist super cool zu reinigen. Und Temperatur ist vorwählbar, also alles, was man haben will. Und deswegen frage ich, vielleicht habt ihr auch dieses geile Teil.
Wir haben, es müsste der hier sein. Ich habe jetzt einfach auf Amazon nach Milchaufschäumer gesucht. Und so wie ich unseren lieben Thomas kenne, wenn er irgendwas kaufen soll, dann sucht er einfach bei Amazon nach Schlagwort und guckt dann, ja, kostenlose Lieferung für Prime-Mitglieder, das spricht ihn bestimmt auch sehr an, hat recht viele Bewertungen, alle positiv, sieht schick aus, ja, ist auch wichtig. Ich denke, es ist der WMF Lono Milk and Choc Milchaufschäumer elektrisch, 150 bis 500 Milliliter, 650 Watt.
Mhm. Werbung der Markennennung.
Wir brauchen mal so einen Einspieler fürs Soundboard, glaube ich. Ja. Kannst du den Link mal raussuchen? Schickst du uns den? Dann packen wir den in die Shownotes. Ja. Und dann
schicke ich.
Können die Leute auch die Rezension dort lesen.
Ja. 385 Bewertungen mit einer Durchschnittswertung von 4,3.
Oh, das ist aber hoch.
Ja. Cool. Hat 29 Bewertungen mit einem Stern. Oh.
Und das waren die Leute, die zu dumm waren, den Stecker in die Steckdose zu packen oder so.
Ja.
David S. Die es mit Mandelmilch probiert haben.
David S. schreibt: Ich möchte dir meine Erfahrungen mit O.G.Gerät, welche keine besonders guten waren, teilen. Bestellung und Versand. Wie immer tadellos und schnell. Danke, Amazon. Unboxing. Hochwertig verpackt, mit festem Karton, absolut zweckmäßige Transportverpackung.
Was hat ihn denn? Kannst du kurz umreißen, wie lange das noch dauert?
Ja.
Oder sollen wir das Bier beschreiben?
Nach der Nutzung spülte ich Edelstahlbehälter und die für das Schäumen zuständige Baugruppe unter warmem, fließendem Wasser aus. Ich wollte das Gerät auch später nochmal nutzen. Ab hier begann das Trauerspiel. Bei dem zweiten Schäumen veränderte sich das Verhältnis Milch zu Schaum in 2/3 Milch und 1/3 Schaum. Ab dem dritten Schäumen entstand gar kein Schaum mehr, nur noch warme Milch. Um Faktoren wie Milchtemperatur ausschließen zu können und in der Hoffnung, dass das qualitativ unschlagbare Gerät doch noch funktionieren würde, versuchte ich Haarmilch 3,5%, Vollmilch 3,5%, Alpro Mandelmilch Vanille, Alpro Sojamilch sowie Kombinationen aus diesen. Alter,
was die Leute für Energie
Es entstand kein Milch.
Das könnte ein IBC oder sein.
Das anfänglich gleichmäßige Geräusch, oben beschrieben als Brummen, war nunmehr ein ungleichmäßiges. Auch die Milch bewegte sich nicht mehr gleichmäßig im Behälter. Mein Gesamteindruck des Gerätes, viele Leute wollen hier direkt das Fazit lesen, mein Gesamteindruck des Gerätes wandelte sich von absolut wow zu OMG, wie schlecht.
Ja,
ich bin dermaßen enttäuscht. Von WMF-Geräten mit einem Preis über 80 Euro erwartet man mehr. Das war nicht das erste elektrische Gerät von WMF, welches nicht funktionierte. Der Hersteller sollte sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Besteck aus Edelstahl wird auch nach mehrfacher Benutzung noch funktionieren.
Geil. Oh, Wahnsinn. Oh, krass.
Ja.
Okay. Also, Kaffee war gut, sagst du.
Ja, war super. Vor allem dieses 2/3 zu 1/3 Verhältnis. Wunderbar. Ich habe aber auch, muss dazu sagen, ich verwende ja nur noch Oatly Barista Hafermilch. Also vielleicht sollte, wie heißt der Typ? Dennis S.
Dirk.
David S. Dirk. Nee, David S. sollte vielleicht mal. Oh, wisst ihr, wann er die. Ey, diese Rezension, die jetzt ist ungefähr so umfangreich wie so ein ausführlicher Bike-Test von uns. Also er hat wirklich über Gott und die Welt geschrieben. Und wisst ihr, wann er es geschrieben hat?
Erzähl.
An welchem Datum? 24. Dezember 2018.
Wie geil.
Oh Gott. Oh. Okay, er ist also Single. und hat den Tag nicht mit seiner Familie verbracht.
Ja.
Oh, krass.
Vermutlich.
Ja. So, was war ich mit diesem Feiertag an? Oh, da schreibe ich mal eine richtig ausführliche Rezension zum WM11 Lono Milk and Choc Induktionsaufschäumer. Das geht aber echt nicht. Von WM11 bin ich echt Besseres gewohnt.
Jetzt wollte ich mir einen schönen Cappuccino zu Heiligabend machen. Mensch. 5 Sachen ausprobiert. Keine funktioniert so richtig.
Da hat das den so
richtig. Kein Laden hat mehr Oatly Hafermilch.
Den ist so richtig hart gezeigt, ja. Cool. Hannes, erzähl du mal. Du hast ja 2 Biere getrunken. Einmal was mit Manta, glaube ich.
Nee, das Metal Manda habe ich gestern getrunken. Ja. Da würde ich aber auch ganz, wenn wir schon bei Beschreibung vorlesen sind, ich würde gerne die Beschreibung vorlesen.
Komm, mach hin, ich habe nicht kreativ. So viel Zeit.
Ja, also an mir liegt es jetzt nicht mehr.
Ja, hier, ich habe aber ich hab's auch nicht ehrlich. Ich muss jetzt noch, Dennis, David S., danke. Ich muss jetzt David nämlich S. noch die Meldung zum neuen Norco-Site.
Du kannst es ruhig sagen.
Ja, kann ich, weil Embargo ist heute Abend und Veröffentlichung Podcast ist morgen.
Ich werde heute so geil schnell schneiden. Das Ding geht gleich raus.
Ja, mach so. Doch.
Ja.
Kriegst du eh nicht hin.
17:59.
Komm, provozier mich noch ein bisschen, Moritz.
So, der Metalmander ist ein fieser Typ und ganz aus Blech. Am liebsten chillt er ab, ganz oben im tiefen, dunklen Wald des Erzgebirges und bewirft uns Tag ein, Tag aus mit saftigen Mandarinen. Der Sage nach lässt er sich lediglich mit Gerstensaft besänftigen und deshalb brauen wir ihm ein beeindruckendes, leichtes Pale Ale mit einem betörenden Aroma von reifen Zitrusfrüchten. Das steht im Metal Manda, das kann ich genauso bestätigen, ist, ja, wie du sagen würdest, bleibt drin. Und, nee, es ist ein leckeres Bier, und ein Dennisbier für zwischendurch, hat mich nicht unfassbar begeistert, war aber auch nicht schlecht. Also ein klares Test, okay.
Sehr schön. Ja, meins war nicht mittelmäßig, meins war richtig gut, was ich getrunken habe. Der Matrosenschluck, das hat reingeknallt.
Der ist mega
ich habe
geil.
Mich am Samstag nach dem Radfahren nochmal auf die Terrasse gesetzt, die Sonne schien noch so ein bisschen, habe mir das Ding geöffnet und trink so und dachte, oh, das ist gut. Habe dann angefangen einzuchecken bei Untappd. Noch die klassische Geruchsprobe gemacht und so. Es passte einfach alles an dem Bier und sogar das Etikett sieht einfach nur geil aus. Also wirklich rundrum so alles gut. Und dann trinke ich noch ein bisschen weiter und das Bier wurde immer besser. Also wirklich, das hat so geknallt. Das war einfach der absolute Wahnsinn. Nicht im Sinne von betrunken gemacht, sondern einfach geschmacklich. Wirklich da so geil. Früchte.
Also
das hat... Oh, Wahnsinn. Dann habe ich
meine. Das ist auch ein Weizen-IPA, ne? Das ist die Besonderheit, glaube ich.
Ja, und das, genau, und das.
Mega gut, ist auch sehr geil.
Ich musste direkt die Bewertung nochmal nach oben anpassen. Also, das war, ich hatte das erst, ich glaube, mit 3,75 oder so bewertet oder 3,5 und ich habe dem jetzt über eine 4 gegeben, weil es wirklich ist geil. Und das Schönste ist, wisst ihr, was das Schönste ist? Ich habe noch eine Flasche davon. Dank meiner Schwägerin. Wir sind durch, Leute. Wir haben es geschafft. Wenn euch das gefallen hat oder nicht, bewertet uns bei iTunes oder, nein, es gibt ja jetzt iTunes, gibt es ja nicht mehr, habe ich gehört. Das ist ja jetzt die Podcasts-App.
Was?
Podcast.
Bewertet uns, wo immer ihr könnt. Schreibt uns ein Review oder lasst uns wenigstens 5 Sternchen da.
Ja, auf Amazon könnt ihr uns rezensieren.
Da freuen wir uns sehr. Ich habe letztens mal reingeguckt bei Spotify. Da haben wir mittlerweile auch, gehen wir auf die 1000 Follower zu. Auch dafür vielen Dank.
Geil.
Wird auch fleißig gehört, unser Podcast dort. Macht das weiter. Wie gesagt, bewertet uns, lasst uns Sternchen da, lasst uns ein Herz da. Was immer es für eine Bewertungsmethode gibt, das hilft uns sehr. Und dann sind wir in, würde ich mal sagen, 2 Wochen wieder da, oder?
Ja.
Und dann gibt es einen Reisebericht von unserer Klassenfahrt, von der MTB News, Rennrad News und EMTB News Klassenfahrt. Da waren wir.
Was ein Horn damit zu tun hat, erfahrt ihr in 2 Wochen.
Ah, genau. mit Bildern. So.
Da freut sich eine Person ganz besonders über, wenn da Bilder von erscheinen.
Genau.
Ja.
So.
Seriös.
Gut, dann euch noch einen wunderbaren Nachmittag.
Genau, dafür, dass wir nur eine Stunde machen wollten und wir jetzt schon wieder bei. Vergiss es. Ich schneide
Markus, wenn du den Kram schneidest, dann macht er einfach so 1,5-fache Geschwindigkeit, dann sind wir bei einer Stunde.
Ich schneide das Ding mit zweifacher Geschwindigkeit, dass ich überhaupt in einer anständigen Zeit durch bin.
Hier, morgen früh ist Veröffentlichung, beeilt sich jetzt, ne?
Genau. Ich schneide das morgen früh. Wir haben übrigens morgen Feiertag hier, also. Ja. Nee, ich kümmere mich. Morgen Mittag ist das Ding fertig. Okay. Also.
Ja. Wunderbar.
Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis in 2 Wochen. Moritz, Hannes, auch euch vielen Dank.
Ja,
Markus,
dir gut. Auch. Von mir
ich
auch.
Ich glaube, das war das schönste Outro, was du in dieser Podcast-Geschichte.
In dieser Episode. Alles klar. Okay, ich bin raus. Ciao.
Ja, tschüss.
Alles klar.
Ciao.